Der Haupttipp von mir ist der Appell an eine gute Klassengemeinschaft. Du hast eben erwähnt, dass du mit manchen Mitschülerinnen und Mitschülern immer noch Kontakt hältst. Das ist nicht selten. Und dass die, die bis zum Abitur durchkommen, sich auch genau auf das, nämlich auf eine gute Klassengemeinschaft, da verlassen können, ist auch, würde ich sagen, ein typisches Merkmal. Denn an irgendeinem Punkt, früher oder später, kommt jeder irgendwann mal zu der Frage, warum tue ich mir das eigentlich an, ne? Gehe ich jetzt hier, seit 6 Uhr bin ich auf den Beinen, habe den ganzen Tag gearbeitet, war schon ein Scheißtag in der Arbeit und jetzt auch noch ein Scheißtag in der Schule. Und dann kommt hier der blöde Wagner mit seiner Quadratschengleichung. Naja, was soll das, ne? Bildet eine gute Klassengemeinschaft, weil das euch in dem Moment das Argument gibt, okay, na gut, ich komme morgen nochmal rein. Und vielleicht ist am nächsten Tag dann eine richtig geile Geschichtsstunde und du sagst, boah, dafür endlich weiß ich, was dieser Bismarck eigentlich wollte. Und also es geht darum, der Schule und den Mitschülern und den Lehrkräften die Chance zu geben, einen da immer mal wieder zu begeistern. Und dann füllt man so seinen Motivationsakku auch wieder auf.
Servus zusammen und herzlich willkommen beim Podcast München und Co. Ich heiße Martin Krumsdorf und hier erzähle ich Geschichten aus der Isar-Metropole und Umgebung. Ich spreche mit Menschen über Themen, die mich interessieren und beschäftigen. In der heutigen Folge geht es um das städtische Münchner Abendgymnasium für Berufstätige. Neben Berufstätigen können hier auch Menschen das Abitur machen, die einen Familienhaushalt mit mindestens einem Kind oder einer pflegebedürftigen Person führen. Bis zum Abitur dauert es üblicherweise 4 Jahre und das sogar kostenfrei. Das städtische Abendgymnasium in München-Giesing ist damit einzigartig in ganz Bayern. Ich habe dort 2013 mein Abitur gemacht und möchte mit meinem heutigen Gast im Detail über das Abendgymnasium sprechen. Dabei geht es unter anderem um die Voraussetzungen, die Anmeldung, die Dauer, die Unterrichtszeiten, die Fächerkombinationen, die LehrerInnen und die kostenlose Kinderbetreuung. Und dann komme ich auch gleich zu meinem Gast. Wer bist du und was machst du denn am Abendgymnasium?
Grüß dich, Martin. Ich bin der Mario Wagner. Ich bin am Abendgymnasium eine der Lehrkräfte.
Genau, und jetzt müssen wir vielleicht für die Hörerinnen auch irgendwie klarstellen. Also ich habe eine Zeit am Abendgymnasium verbracht bis 2013. Wann hast du dort angefangen?
Vielleicht so vor 4 Jahren oder so.
Okay, also lange danach.
Genau, ja. Also ich habe dich ja mal bei einem Sommerfest dort getroffen und da haben wir, glaube ich, das erste Mal drüber geredet, dass du dort Schüler warst und ich da jetzt Lehrer bin. Genau. Weil vorher wussten wir es ja gar nicht.
Genau. Und kennen tun wir uns ja eigentlich über das Rote Kreuz, genau, wo wir beide ehrenamtlich unterwegs sind. Das vielleicht auch als so Disclaimer oder Hinweis für die HörerInnen. Was hat dich denn bewegt dazu, Lehrer am Abendgymnasium zu werden?
Es war ehrlich gesagt ein Zufallstreffer. Also ich bin halt Lehrer geworden und wenn du Lehrer bist und die Ausbildung, also dieses sogenannte Referendariat fertig ist, dann bewirbst du dich bei verschiedenen Schulen und sagst, ich würde halt gerne da oder dahin. Und in der Stadt München ist so, du bewirbst dich nicht direkt jetzt bei einer Schule der Stadt München, sondern bei der Stadt München für deren Gymnasien. Und die sagen dann, ja, wir schauen, an welchem Gymnasium wir jemanden brauchen können. Jetzt so in den letzten Jahren ist es so, dass jeder Lehrer gebraucht wird. Und zuerst gemeldet hat sich halt der Schulleiter des Abendgymnasiums bei mir. Hat gesagt, ja, wir brauchen gerade genau deine Fächer, Mathe und Latein. Und da ist ein Lateinkollege nämlich gerade in Rente gegangen. Ja, und da habe ich gesagt, okay, hier bin ich. Passt schon, wenn abends die Unterrichtszeit ist. Das ist ja, ich sag mal, die große Besonderheit an der Schule. Aber ja, seither bin ich da und gefällt mir gut. Also ich würde jetzt auch nicht wieder weg wollen.
Das heißt, du warst außer während des Referendariats nie an dem Tagesgymnasium, jetzt seit du quasi fertig bist.
Seit ich fertig bin, war ich nie an einem Tagesgymnasium, ist richtig.
Aber im Referendariat und quasi...
Genau, also ich habe vorm Ref schon mal, also während dem Studium so eine... Erprobungsstelle, sage ich mal, nenne ich es mal, gehabt an einem Tagesgymnasium, ja.
Okay. Wie kam es denn bei dir überhaupt dazu, dass du gesagt hast, du willst Lehrer werden und warum dann Mathe und Latein?
Das ist auch so ein, da kommt eins zum anderen. Also ich habe Mathe studiert an der Uni, das wusste ich auch schon, also während ich Schüler war, viele Jahre bevor ich Abi gemacht habe, wusste ich, ich will Mathe studieren, habe ich auch gemacht, war auch super cool. Und danach habe ich an der Uni halt gearbeitet oder ich würde jetzt mal sagen gewurschtelt. Also das ist halt so, machst halt da irgendwie dies und jenes. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte schon immer lehren, aber eigentlich an der Uni. Habe aber an der Uni dann halt, ja, so richtig toll war es dann irgendwie alles nicht. Und dann war es mehr oder weniger so ein Zufallstreffer, dass ich weiß, du kannst als Mathematiker auch immer Lehrer werden. Und ich habe während dem Studium immer Nachhilfe gegeben. Und ich hatte halt irgendwie mal einen Nachhilfeschüler, der hat gesagt, ja, er kann Latein jetzt auch nicht, ob ich ihm da helfen könnte. Ja, mein Latein kann ich schon, dachte ich. Habe halt dann auch Latein-Nachhilfe gegeben, auch wieder so zufällig, weil ich angefragt wurde. Und es hat mir halt so einen Spaß gemacht, diese Texte zu übersetzen und alles. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nimmst du, weil Mathe hast schon, nimmst du Latein als zweites Fach und studierst auf Lehramt, weil ich auch vorher schon immer einfach total gern mit Kindern gearbeitet habe. Nicht nur in der Nachhilfe, sondern auch beim Roten Kreuz habe ich ja mit Kindern gearbeitet oder beim Sport. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich Mathe und Latein an der Uni auf Lehramt studiert habe. Und während des Studiums habe ich dann noch festgestellt, ich hätte gerne noch Ethik. Also Philosophie-Ethik heißt das Fach jetzt. Aber das habe ich dann noch als drittes Fach dazu gemacht.
Und wie viele Fächer braucht man denn als Gymnasiallehrer? Also hätte Mathe alleine gereicht?
Also Stand jetzt wird quasi jeder genommen und du, also wenn du sagst, hier bin ich habe mal Mathe studiert, ich möchte Lehrer werden, dann wirst du sofort genommen. Das liegt aber an diesem starken Lehrermangel, den wir zurzeit haben. Das war eine ganze Zeit lang mal nicht so übrigens und ist vielleicht auch irgendwann nicht mehr so. Der Punkt ist, standardmäßig hast du als Gymnasiallehrkraft zwei Fächer, wobei zum Beispiel das Fach Musik oder Kunst als Doppelfach gilt. Also das quasi wäre dann halt ein Fach. Ne? Und wenn du ein drittes hast, dann heißt das auch Erweiterungsfach. Da ist das Studium dann ein bisschen anders. Aber man kann auch drei oder sogar vier oder noch mehr Fächer haben.
Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, Latein hat dir Spaß gemacht. Mir tatsächlich Latein erst Spaß gemacht am Abendgymnasium. Aber dazu vielleicht nachher mehr, wenn wir über so die Strukturen und so weiter sprechen. Jetzt wollen wir einen ganz kurzen Abriss machen über die Geschichte und die Entwicklung des Abendgymnasiums. Das Abendgymnasium selbst wurde 1961 gegründet, um Menschen, die durch die Kriegs- und Nachkriegsjahre keine Möglichkeit hatten, das Abitur zu machen, eben eine Chance zu geben, eben das Abitur zu machen. Wie hat sich denn in der Zeit seitdem, du bist jetzt einige Jahre erst dort, aber wie hat sich denn insgesamt verändert? Was ist jetzt quasi die Zielgruppe und die Bedeutung auch des Abendgymnasiums?
Also wir leben ja heute in einer Zeit, in der wir alle das Glück und das Privileg haben, keinen Krieg mehr zu haben. Das Abendgymnasium gibt es immer noch. Wir haben berufstätige Erwachsene bei uns an der Schule und Menschen, die Familien haben oder Kinder oder Angehörige pflegen zu Hause. Und der Gedanke ist der, du bist halt tagsüber in der Arbeit und kannst jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt einfach mal 3-4 Jahre keine Arbeit, weil ich Abitur machen will. Deswegen kannst du tagsüber arbeiten und abends in die Schule gehen, um das Abitur eben zu machen oder nachzuholen, sagen viele. Also genau. Oder du hast, also ich sag mal, die Arbeit, nur halt Familie. Du hast zum Beispiel ein Kind oder einen anderen Familienangehörigen, den du daheim pflegst. Und dann gehst du abends in die Schule, um das Abitur zu erreichen. Es gibt übrigens theoretisch auch Abendrealschulen. Also wenn jemand sagt, ich möchte gerne die mittlere Reife abends nachholen, weil ich zum Beispiel eine bestimmte Ausbildungsrichtung einschlagen will. Es gibt auch Abendrealschulen.
Auch von der Stadt München?
Es gibt bei uns eine Abendrealschule, ja, auch in München. Also man kann auch am Abendgymnasium natürlich mittlere Reife machen. Nach so und so vielen Jahren hat man die wie am Regelgymnasium automatisch. Ja, aber bei uns geht es schon aufs Abitur. Also man kommt ans Abendgymnasium, weil man sagt, ich möchte Abitur machen.
Welche Rolle spielt denn das Abendgymnasium insgesamt in dem Bildungssystem, also jetzt in München oder vielleicht auch in Bayern?
Ja, es gibt nicht nur ein Abendgymnasium, also in Nürnberg zum Beispiel gibt es auch sowas. Wir sind, glaube ich, das einzige so kommunale Öffentliche in Bayern. Und ja, die Abendgymnasien haben nicht mehr so viel Zulauf wie in den 60er, 70er Jahren, klar, weil diese ganze Thematik mit dem Krieg und sowas nicht mehr ist. Der Gedanke ist der, du machst als Kind ja deine Schulpflicht, ja, mindestens 9 Jahre. Und wenn du als Kind, also wir waren als 14-Jährige auch andere, als wir heute sind, ne, wenn du da halt die Schwierigkeiten hast in der Schule und den Abschluss irgendwie nicht hinbekommst, dann ist es so eine Möglichkeit, als Erwachsener dann nochmal die Chance zu haben, den Abschluss hinzukriegen. Und ich habe auch viele, viele Schülerinnen und Schüler erlebt, bei denen wir uns teilweise fragen, wie kommt es, dass die nicht ihr Abitur schon gemacht haben als Kinder. So clevere Leute, so so konzentriert, ja, und dann redest du mit denen und fragst mal wirklich so oft blöd nach, wieso hast du eigentlich noch kein Abi? Dann erzählen sie dir Geschichten aus der Kindheit und dann weißt du, ah, okay. Und das sind alles Sachen, in der Regel alles Sachen, die außerhalb der eigenen Verantwortung liegen. Ja, also nicht so, ich hatte halt keinen Bock, sondern da gab es ein, ob es jetzt eine Krankheit, eine Familientragödie oder was war. Und deswegen ist es eine schöne Einrichtung, dass es dann wirklich viele Jahre später, zum Beispiel in der Mitte der 20er oder auch noch später, wenn du schon 30 bist oder so, die Möglichkeit gibt, dass du einfach nochmal sagst, jetzt packe ich nochmal an und jetzt mache ich noch das Abitur, um mir da Möglichkeiten zu eröffnen und Türen zu öffnen auch. Ja.
Jetzt springen wir mal zum Abendgymnasium heute. Du hast jetzt schon eine ganz schöne Brücke gebaut. Wenn du anderen erzählst, dass du Lehrer am Abendgymnasium bist, wie erzählst du denen denn, was das ist und was da passiert?
Genau. Ja, wenn jemand fragt, was ich mache, sage ich immer, ich bin Lehrer. Und dann, ah ja, okay. Und jeder denkt dann auch, er weiß genau, was so der Alltag ist. Und wer dann mehr Interesse hat, der fragt dann nach, ach, wie genau ist das? Und sage ich, ja, also ich bin was Besonderes. Ich unterrichte Erwachsene und weil die tagsüber arbeiten, ist die Unterrichtszeit halt abends. Ah, okay. Und dann versteht es auch jeder sofort, ach, okay, die arbeiten tagsüber und dann kommen sie abends zu dir in den Unterricht. Und ja, wenn man dann noch mehr Interesse hat, dann erzähle ich noch ein bisschen weiter, weil viele Sachen folgen halt direkt daraus, dass die Unterrichtszeit abends ist. Zum Beispiel, dass wir keine Hausaufgaben haben. Du kannst jetzt nicht um 22 Uhr also nach Hause gehen und dann dich noch 2 Stunden hinsetzen und Hausaufgaben machen oder sowas. Das bedeutet auch, dass wir immer ein Wochenende zum Lernen haben vor den Leistungsnachweisen. Wir sind ein ganz normales Gymnasium, also wir haben ganz normale Schulaufgaben und alles. Aber der Stoff ist immer, sage ich mal, am Freitag abgeschlossen. Und dann kommt das Wochenende, da kann man sich dann drauf vorbereiten. Und dann ist am, was auch immer, Dienstag, Mittwoch oder was, die Leistungserhebung.
Wo ist denn das Münchner Abendgymnasium?
Wir sind im Anton Fingerle Bildungszentrum. Das ist in der Schlierseestraße 47 in großer Nähe zur U-Bahn-Station Giesing, U-Bahn-S-Bahn-Station Giesing. Ja, 4 Minuten, glaube ich, von der U-Bahn.
Jetzt bin ich mir sicher, dass es vielleicht den einen oder die andere gibt, die uns zuhört und sagt, das klingt jetzt gar nicht so uninteressant. Was sind denn Voraussetzungen für Studierende, für Interessentinnen, die Studierende werden wollen, um am Abendgymnasium überhaupt zu quasi mitmachen zu können? Du hast ein paar Sachen schon genannt. Das war einmal die Berufstätigkeit oder als Alternative, dass ich eben quasi Führung des Familienhaushalts, glaube ich, heißt es auf der Webseite, entweder von mindestens einem Kind oder einer pflegebedürftigen Person. Gibt es noch Alternativen dazu?
Also der Punkt ist, das sind also was du gerade genannt hast, das sind Formalia, die liegen daran, dass es verschiedene Töpfe gibt, verschiedene Geldtöpfe. Also so und so viel Geld wird für die und die Schüler bereitgestellt. Und wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich bin gar nicht berufstätig, möchte aber trotzdem Abi machen, dann bist du am Kolleg richtig. Also das nennt sich halt Kolleg, ist sowas wie ein Gymnasium, sag ich mal, oder du machst ganz normal dein Abitur, nur die Unterrichtszeit ist halt vormittags. Das heißt, am Abendgymnasium musst du nur deswegen die Arbeitstätigkeit vorweisen, weil du sonst halt der bist, der in den Kollegtopf kommt. Ja. Genau, deswegen kriegen wir also immer so einen Nachweis. Ich glaube, einmal im Jahr oder sowas holen wir den über eine Berufstätigkeit. Wobei kurz vorm Abitur, also im letzten Halbjahr, entfällt diese Voraussetzung, weil manche da dann wirklich sich komplett beurlauben lassen, um sich aufs Abitur vorzubereiten. Und es ist auch nicht so, dass man abgewiesen wird oder aus der Schule entfernt wird, wenn man zum Beispiel gerade einen Job wechselt oder arbeitslos wird oder sowas. Also wenn man nachweisen kann, dass man jetzt bald wieder einen Job anfängt oder auf Suche ist, das passt schon. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da die Schüler wegschicken. Genau, und bei einer pflegebedürftigen Person oder bei einem eigenen Kind oder einem Kind, das im Haushalt aufgenommen ist, muss ja nicht das eigene sein, reicht auch so ein ganz einfacher Nachweis, zum Beispiel Geburtsurkunde des Kindes oder so.
Muss ich denn Münchnerin sein, um am Münchner Abendgymnasium Schülerin zu werden?
Nein, musst du nicht. Also wir haben tatsächlich auch immer wieder Schülerinnen und Schüler. Ich denke jetzt gerade an die eine aus Ingolstadt, glaube ich, war die. Die hatte schon auch eine Anfahrt hier, oder Landshut war auch mal dabei. Also wir haben auch aus dem Umland oder sogar eben aus anderen Orten die Schülerinnen und Schüler, also diese Voraussetzungen gibt es nicht. Und wo wir gerade bei Voraussetzungen sind, es gibt auch kein Schulgeld übrigens. Also es ist keine Privatschule, wo man einen Betrag überweist oder sowas, sondern wir sind eine ganz normale öffentliche Schule, wie jede andere öffentliche Schule auch, also kostenlos
bei uns. Das heißt inklusive auch Schulbücher.
Genau. Also das ist die in Bayern festgeschriebene Lehrmittelfreiheit. Alle Bücher werden von der Schule ausgegeben. Und ich glaube, man zahlt diese 25 Euro oder was für die Kopien und so Materialien pro Jahr. Also das heißt, da gibt es sonst keinen Kosten.
Genau, die Münchnerinnen haben wir schon abgehakt. Bei uns im Jahrgang war tatsächlich auch jemand aus Rosenheim da, der dann quasi von da immer hergedüst ist. Und da ist tatsächlich die Nähe auch des Giesinger Bahnhofs zum Ostbahnhof gar nicht so verkehrt gewesen, weil du dann halt mit dem Zug da hinfahren kannst und dann fährst mit der S-Bahn noch zwei Stationen weiter. Welchen Abschluss kann ich denn am Abendgymnasium machen?
Wenn du den Mittelschulabschluss, also Mittelschule ist das, was früher Hauptschule hieß, wenn du den Mittelschulabschluss noch nicht hast, hast du den automatisch nach dem ersten Jahr in der Schule. Wenn du die mittlere Reife, also den Realschulabschluss noch nicht hast, hast du den automatisch nach dem zweiten Jahr. Die Bezeichnung ist ein bisschen komisch, weil das erste Jahr heißt quasi Vorkurs. Man könnte auch sagen 0. Klasse und das zweite Jahr heißt dann 1. Klasse. Und wenn du dann noch die gymnasiale Oberstufe nochmal 2 Jahre besuchst, dann machst du die Abiturprüfung und dann hast du das allgemeine Abitur. Also wir bieten auch kein Fachabitur oder sowas an, wir sind auch keine FOS, sondern bei uns wir sind eine allgemeinbildende Schule, deswegen bieten wir auch nur das allgemeine Abitur an.
Aber quasi das Abitur, das man auch am Tagesgymnasium erwerben könnte.
Es ist übrigens in den schriftlichen Prüfungen sogar dieselbe Prüfung, weil die ist bayernweit einheitlich. An jedem Gymnasium in Bayern wird dieselbe Prüfung geschrieben mit exakt denselben Aufgaben und die haben wir auch.
Jetzt nimm uns doch mal mit, wie ist denn so ein Schulalltag im Abendgymnasium strukturiert? Also insbesondere, das sind ja Berufstätige, das heißt, die sind in der Früh wahrscheinlich oder tagsüber in der Arbeit und kommen dann irgendwie am Nachmittagabend ins Abendgymnasium. Fangen wir vielleicht mit den Unterrichtszeiten an. Wie schauen die aus?
Genau, also die Schülerinnen und Schüler sind in der Arbeit. Viele davon gehen morgens in die Arbeit, wie das ja die meisten Leute ja tun. Wir haben Leute mit Bürojobs, wir haben Handwerkerinnen und Handwerker, Pflegekräfte, Rettungssanitäter, wirklich alles Mögliche. Und die arbeiten dann so typischerweise bis 16 Uhr ungefähr und fahren dann los in die Schule. Je nachdem, wie weit sie weg sind, auch mal bis 16.30 Uhr. Und um 17.10 Uhr beginnt die erste Stunde. Der Schultag hat 5 Unterrichtsstunden. Das endet dann um 21.05 Uhr. Also dazwischen ist noch eine kleine Pause. Und es gibt noch die Möglichkeit, also manche fangen ein bisschen später an, um 17.55 Uhr. Wenn man sich entscheidet, für die Schule zu gehen, dann schreibt man das auf, ob man lieber später anfangen will und dafür 5 Tage die Woche kommt oder früher anfangen will und dafür 4 Tage die Woche kommt. Die Summe ist halt immer 20 Unterrichtsstunden in der Woche. Genau, und für Vorkurs in 1. Klasse bieten wir also diese Wahlmöglichkeit an. Natürlich immer nur, solange Vorrat reicht. Ne? Wenn die eine Klasse halt einfach voll ist, dann hat man die Wahl nicht mehr. Aber deswegen ist auch immer cool, wenn man frühzeitig dran ist, übrigens mit der Anmeldung.
Ja. Wann muss man sich denn anmelden?
Also üblicherweise lassen wir das bis zu den Sommerferien offen. Also
fürs nächste Schuljahr,
genau,
nach September.
Genau. Also irgendwann im Juni, Juli ist so der erste Termin und dann ja, bis August kann man das noch machen. Aber die Termine stehen auch immer bei uns auf der Homepage.
Die werde ich in den Shownotes anfangen.
Die habe ich tatsächlich auch nicht im Kopf, weil ich in der Anmeldung kaum involviert bin. Das machen unsere Kollegen aus der Schulleitung und die Sekretärin natürlich. Die Unterrichtszeit habe ich gesagt bis 21.05 Uhr, aber typischerweise gibt es es gibt noch eine 6. Stunde, die ist freiwillig. Also man kann um 21.05 Uhr nach Hause gehen. Aber wir bieten nach der Schule immer noch eine zusätzliche Stunde an. Und bei uns heißt es Ergänzungsunterricht. Also die Schülerinnen und Schüler nennen es manchmal einfach Nachhilfe übrigens, weil da ist zum Beispiel Mathe-Ergänzung oder Deutsch-Ergänzung. Da wird dann Mathe- oder Deutsch-Lehrkraft eingesetzt. Und da kommen die Schüler und können Fragen stellen, können nochmal Aufgaben durchrechnen lassen, können nochmal Erklärungen bekommen. Es ist ein gutes Angebot, finde ich, weil es sehr individuell ist. Wir haben ja sowieso recht kleine Klassen, Aber bei den Ergänzungsstunden ist man dann wirklich mal zu zweit, zu dritt oder sowas. Und also ich mache zum Beispiel so eine Lateinergänzung, wobei also bei Latein heißt es Brückenkurs, aber ist letztlich das Gleiche. Das ist schon eine gute Sache, einfach nochmal individuell die einzelnen Fragen erklärt zu kriegen. Und wie war das nochmal hier mit, was ist eigentlich ein Akkusativ und sowas? Das ist schon gut.
Ich kann mir auch vorstellen, wahrscheinlich ist es auch eine Reaktion darauf, dass ja die Voraussetzungen der Studierenden sehr unterschiedlich sind, oder?
Also manche kommen ja zum Beispiel so als, sag ich mal, 20-Jährige und oder so noch jünger und haben also ihre letzte Schulerfahrung vor wenigen Jahren gehabt und kommen rein und wissen, wie das läuft, wissen, wie es ist, im Unterricht, im Klassenzimmer zu sitzen, nehmen ihren Block raus, schreiben mit und wissen, wie der Hase läuft. Und die kennen auch viele Inhalte noch. Also gerade jetzt in Mathe zum Beispiel, wir fangen im Vorkurs ja wirklich so bei Unter- und Mittelstufenstoff an. Und da ist viel, viel Vorwissen schon bei einigen da. Aber es ist dennoch immer wieder gut, dass wir bei den Basics anfangen, denn manche, also gerade wenn man da mit 40, 50 kommt, hat man einfach seit Jahrzehnten keine Schule mehr von innen gesehen. Man weiß überhaupt nicht mehr, wie das läuft. Oder man hat in Deutschland zum Beispiel einfach noch nie eine Schule besucht und muss erstmal reinkommen, wie ist denn das? Also dann habe ich so einen Stundenplan, dann muss ich das Klassenzimmer wechseln, dann muss ich das Buch dabei haben, dann wird hier irgendwie ein Arbeitsblatt bearbeitet oder sowas. Wen kann ich fragen, wenn ich nicht weiß, was da steht und wie läuft es? Und genau, also in den ersten Monaten ist es immer so ein erstmal wieder reinkommen und sich erstmal auch dran gewöhnen. Es strukturiert den Tag ja schon ganz schön vor, dass du abends einfach immer in die Schule gehst.
Also auch, wir haben ja vorhin, die Unterscheidung war entweder länger und dafür einen Tag weniger, aber trotzdem 4 Tage oder kürzer und aber an allen 5 Tagen quasi unter der Woche.
Genau, also es sind immer 4 mal 5 Unterrichtsstunden, entweder an 4 Tagen 5 Stunden oder an 5 Tagen 4 Stunden. Und wenn du 4 Stunden hast, dann fängst du eben erst um 17.55 Uhr an. Für viele ist das auch sinnvoll, weil die da noch irgendwie arbeiten. Das bieten wir in Vorkurs in erster Klasse an, also in der gymnasialen Oberstufe dann. Die heißt bei uns dann 2. und 3. Klasse, entspricht grob dem, was 12. und 13. am Tagesgymnasium ist. Da gibt es mehr Stunden, da sind es auch mehr als 20 Wochenstunden. Deswegen da gibt es die Möglichkeit dann nicht mehr. Aber auf dem Weg dorthin können wir das anbieten.
Genau, wir waren gerade auch so bei den unterschiedlichen oder bei den, ja, tatsächlich bei den Individuen, die unterschiedliche Schulbiografien quasi ja mitbringen. Das heißt, wahrscheinlich dieser Vorkurs, den du erwähnt hast, der ist auch eine Antwort darauf, dass ja es kommen Leute, die haben bisher nur gearbeitet, die haben Mittelschulabschluss, die haben Realschulabschluss, die haben vielleicht sogar mal in die Oberstufe geschnuppert, so wie es bei mir damals der Fall war, und dann gesagt, ja, das hören wir jetzt auf. Aber das heißt, da werden ja vermutlich auch die Voraussetzungen jetzt gerade für, also jetzt, ich will es jetzt nicht auf Mathe beschränken, aber auch für Latein zum Beispiel, die haben ja vielleicht sogar noch nie irgendwie eine zweite Fremdsprache gehabt.
Ja, deswegen beginnen wir im Vorkurs mit Latein auch bei 0 und in Französisch übrigens auch. Es gibt sogar gelegentlich den Fall, dass jemand kommt und sagt, ich hatte schon so viele Jahre Französisch und ich kann das. Ich lasse mich mal für das erste Halbjahr für Französisch einfach befreien. Ich kann das alles schon. Ne? Wir müssen natürlich irgendwie dafür Sorge tragen, dass alle so auf einen gewissen Stand kommen, dass sie dann im Unterricht mitmachen können. Deswegen müssen wir auch bei 0 starten. In Latein ehrlich gesagt, also mir macht es immer total Spaß, der zu sein, der Lehrer sein zu dürfen, der den Schülern die ersten lateinischen Worte beibringt. Ich finde das tatsächlich ziemlich cool. Ich habe das auch am Tagesgymnasium relativ gern gemacht, die Unterstufe, also im Fachjargon sprechen wir von der Spracherwerbsphase, mit Schulbuch und mit was ist ein Akkusativ und sowas. Also mir hat das immer Spaß gemacht und ich finde das auch cool, das zu machen. Und ja, genau, so läuft der Vorkurs ab. Und klar hast du dann einige dabei, die auch schon sagen, boah, eigentlich das kann ich alles schon. Ich bin jetzt erstmal ein paar Wochen, ich langweile mich erstmal ein bisschen. Aber die können ja mit ihren Kenntnissen den Unterricht bereichern. Also die können für die anderen ja ganz, ganz viel beitragen. Also insofern, da hat sich letztlich noch nie jemand beschwert.
Das heißt aber auch, ihr versucht quasi gerade in den 2 Klassen, also Vorkurs und 1. Klasse vor der gymnasialen Oberstufe, dass alle auf ein Level kommen, mit dem sie gut durch die Oberstufe kommen.
Ja.
Also, und da wird quasi diese Unterschiede, die es vielleicht gibt und wo die Bandbreite vielleicht ein bisschen größer ist, wird die so ein bisschen nivelliert und dann quasi gleichförmiger gemacht.
Ja, genau so ist es. Also am Ende der ersten Klasse, das ist so das erklärte Ziel, sind alle Schülerinnen und Schüler auf dem Niveau, dass sie in der Oberstufe diese Fächer eben machen können. So im Laufe der ersten Klasse, Mitte der Klasse, ist diese Wahl für die Oberstufenkurse. Und
das heißt, da kann ich dann entscheiden, mache ich jetzt mit Physik weiter oder mit Bio?
Genau.
Okay.
Mhm. Genau. Das, da gibt's ein, also das neue System sieht ja vor, dass es sowas wie es früher Leistungskurse gab, nur sie heißen nicht mehr so, sondern sie heißen Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau.
Klingt schon viel besser.
Ja, natürlich. Hast auch mehr Stunden, also das ist dann wieder fünfstündig, so wie der alte Leistungskurs, aber genau. Also das System ist so, dass du halt ein Leistungsfach wählst und zum Beispiel Biologie, das ist recht beliebt bei uns, oder Englisch. Und dann kannst du so ein bisschen eben drüber entscheiden, welche Fächer du weiternimmst. Aber nochmal, am Ende der ersten Klasse bist du auf jeden Fall auf Oberstufenniveau und so sind auch unsere Lehrpläne. Wir haben natürlich ein bisschen angepasste Lehrpläne, also der Erstklasse-Lehrplan ist nicht exakt das, was die 11. Klasse am Tagesgymnasium ist, sondern gerade in Mathe zum Beispiel müssen wir ja letztlich Klassen, ich sag mal 6 bis 11 in Vorkurs und erste Klasse reinpacken und deswegen sind die Lehrpläne eben angepasst, ja.
Mhm. Jetzt haben wir schon gesagt, Unterrichtszeiten haben wir geklärt. Wir haben geklärt, ja, mindestens 4, je nach Modell in den ersten 2 Klassen, quasi kann ich 4 oder 5 Tage in die Schule kommen. Aber spätestens ab der Oberstufe machen wir 5 Tage. Jetzt die Frage, du hast es vorhin schon angedeutet, dass es seit der Gründung des Abendgymnasiums, wo es wahrscheinlich ganz viele Klassen, ganz viele Lehrer gab, einen Rückgang gab insgesamt an Klassen, an Anzahl Studierenden. Wie schaut es denn heute aus? Wie viele LehrerInnen gibt es? Wie viele Studierende? Wie viele Klassen? So üblicherweise.
Mhm. Also im Moment gibt es zwischen 10 und 20 Lehrkräfte, wenn ich es mal so überschlagsmäßig sehe. Und Schülerinnen, so ich würde sagen 100 ungefähr. Ja, typischerweise sind wir zweizügig, das heißt also es gibt immer 2 Parallelklassen, manchmal auch 3, also vorletztes Jahr oder letztes Jahr, glaube ich, gab es in den Vorkursen 3 nebeneinander. Genau. Also das heißt eine übersichtliche Schule, klar. Aber insbesondere auch, und das finde ich auch eine ganz gute Sache, die Klassen sind klein genug. Also wir haben nicht 32 Leute da drin sitzen oder so.
Sondern eher so 20 oder?
Ja, oder übrigens auch mal noch weniger. Also es ist auf jeden Fall so, dass in der Unterrichtsstunde man sehr individuell auch auf die Einzelnen eingehen kann. Ja. Übrigens ist das, also es ist nicht nur schlecht, dass immer weniger Schüler ins Abendgymnasium kommen. Klar ist es so, dass wir natürlich gerne auch Werbung für uns machen und alle, die das Abitur machen wollen, die sollen auch sehr, sehr gerne zu uns kommen. Ich wollte nur sagen, dass es tendenziell weniger Schülerinnen und Schüler sind, die am Abendgymnasium ihren Abschluss machen, bedeutet ja auch, dass es einer immer größeren Zahl von Schülerinnen und Schülern möglich ist, in dem am regulären Gymnasium ihren Abschluss zu machen. Und das ist ja nicht schlecht an sich.
Früher zu meiner Schulzeit, ich war ja schon mal am Gymnasium, habe ja dann in der, 12. habe ich es dann abgebrochen aus verschiedenen Gründen und habe dann irgendwann das Abendgymnasium entdeckt. Und das war tatsächlich, und das ist ganz lustig, wie du ja weißt, bin ich ja einige Jahre Rettungsdienst gefahren, den Großteil davon nebenberuflich. Und da hatte ich einen Kollegen, mit dem ich sehr gerne gefahren bin. Der hat am Abendgymnasium sein Abitur nachgeholt und das auch noch mit den Widrigkeiten des Schichtdienstes, ja, das sind wieder untergebracht und ist eben Arzt geworden danach. Ja.
Ach,
und wir haben uns irgendwann halt kennengelernt und haben dann uns darüber ausgetauscht und durch den bin ich aufmerksam gemacht worden auf das Abendgymnasium. Und dann, als mir so klar war, ja okay, das kann man in 3, 4 Jahren durchziehen, ich hatte dadurch, dass ich die gymnasiale Oberstufe es bis dahin schon geschafft habe und dann auch so ungefähr wusste, wie das funktioniert, habe ich dann quasi damals so die Rechnung gemacht, ja okay, mit so einem abgeschlossenen Projekt irgendwie jetzt 3, 4 Jahre das neben der Arbeit durchzuziehen, das kann schon funktionieren. Und hatte es ja dann auch. Und was es zu meiner Schulzeit damals wie heute eben dann gab, ist Schule schwänzen. Gibt es das heute auch noch? Darf man Schule schwänzen jetzt, weil man erwachsen ist, oder muss man regelmäßig zum Unterricht kommen?
Das sage ich dir gerne gleich. Sag mal, du hast doch nach deinem Abitur auch noch studiert, oder?
Ja, ich habe dann Informatik studiert und auch dann abgeschlossen.
Mhm. Genau. Ja, das sind doch tolle Geschichten. Also
Ja, in meinem Jahrgang ist noch eine Freundin dabei, die ist mittlerweile Staatsanwältin und ein anderer, der auch Arzt geworden ist. Und
ja,
auch
super.
Ist schon. Ja, ich und natürlich, also das muss man ja auch sehen, wir hatten einige in der Klasse und so ging es mir ja auch. Mein Plan war nicht, danach zu studieren, sondern ich habe einfach nur für mich gesagt, ich würde jetzt gern einfach das Abi machen. Das klingt nach einem guten Projekt. Ich war damals schon der Überzeugung, dass ich es hätte schaffen können. Hat halt aus verschiedenen Dingen nicht geklappt. Auch, weil ich einfach, und das muss ich so sagen, sehr viel Wissen nicht aufgebaut habe, in der, vor allem in der Mittelstufe. Ja, und das einfach gefehlt hat. Also im Abendgymnasium war es dann so, Mathe und Latein waren meine, ich war in allen Fächern nicht ganz schlecht, aber gerade Mathe und Latein war ich sehr gut und das lag daran, dass ich wusste, was auf mich zukommt und gerade bei Mathe war mir klar, wenn ich das, was ich bin ja dann tatsächlich auch, habe ich den Vorkurs übersprungen, weil ich eben schon bis zur 12. am Abi damals war und ich war ja dann am Abendgymnasium auch noch in der Zeit der G8-Phase, das heißt, da waren schon ein paar Sachen anders, aber ich wusste im Großen und Ganzen, was so auf mich zukommt und hatte dann eben, wusste, okay, bei Mathe muss ich jetzt in der ersten Klasse, ich muss das wiederholen, was im Vorkurs dran war und in der ersten Klasse halt gescheit aufpassen. Und wenn man dann da dran bleibt, also mir ging es zumindest dann so, ich kenne auch Leute, die haben das versucht und haben es trotzdem irgendwie nicht gepackt, da einen Anschluss zu finden zu Mathe, aber bei mir war es so, ich habe halt dann die Hausaufgaben gemacht am Wochenende, ich habe gelernt, ich habe geübt und so weiter und dann hat das auch funktioniert.
Ja.
Und dann war eher so der Ansporn quasi so unter den Besseren in der Klasse quasi, wer am schnellsten mit der Schulaufgabe fertig ist. Und genau, das war dann eben quasi so die neue Challenge. Und bei Latein war es so, ich weiß noch, ich habe dann eben gefragt, ja, Latein war jetzt nicht mein bestes Fach. Wie ist das da so mit direkt in der ersten Klasse einstiegen? Ja, also da müssen schon vorher ein bisschen was tun. Und ich hatte dann irgendwie 1200 Vokabeln mir vorher ausgedruckt und gelernt und so weiter. Und dann irgendwie bis zum Kapitel 12 des Buches dann irgendwie schon gelernt, bevor der erste Schultag war. Weil ich mir dachte, okay, ich muss irgendwie diesen Vorkurs kompensieren. Und dann war es so, dass ich ankam und dann war irgendwie, keine Ahnung, war der Einstieg irgendwie 2 Kapitel weiter, als ich gelernt habe. Und das war gut aufholbar. Und dann, wenn du eben Vokabeln trainiert hast, die Grammatik halbwegs beherrscht, dann war das auch möglich. So,
ja.
Und von einem, also Hassfach war es bei mir nie, weil ich ja wusste, wenn ich mehr getan hätte, dann hätte ich das schon auch hingekriegt. Aber es war halt irgendwie, es waren halt einfach in der Jugend viele Dinge spannender, als sich jeden Tag hinsetzen und zu lernen. Und weil du vorhin gesagt hast, ja, dass ja gerade dieser Aspekt am Abendgymnasium, dass du diese Leistungsnachweise, die notwendig sind, dann halt erbringst, aber du kannst dich darauf einstellen, du kannst dich darauf vorbereiten und du weißt, du musst am Wochenende was tun, weil nächste Woche wird das irgendwie eine Rolle spielen. Und allein schon diese Tatsache, dass du nicht ständig irgendwie überrascht wirst von Ausfragen und Exen und sonst was, sondern dass du relativ weißt, das lohnt sich auch noch mehr, dass ich jetzt quasi mich hinsetze und lerne, weil das wird mit Sicherheit abgefragt. Und dann kann man sich's ja auch einfacher machen, indem man halt dann vorbereitet ist. Und das ist schon was ich am Abendgymnasium sehr genossen habe, dass man eben da auch belohnt wurde, sage ich, für das, was man getan hat.
Das ist sehr schön, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Jetzt hast du ganz viele Sachen angesprochen. Aber gerade auf das Letzte, also wir haben tatsächlich keine unangekündigten Leistungsnachweise. Es gibt Abfragen nicht. Es gibt keine unangekündigten schriftlichen Achtungsnachweise, also Extemporalia oder sowas. Wir kündigen halt das dann als Kurzarbeit oder kleinen angekündigten Leistungsnachweis oder sowas an. Du hast gesagt, du hast dich am Wochenende immer darauf vorbereitet. Also genauso ist es bei uns gedacht. Die Lehrkräfte geben die Materialien ja auch bekannt. Also wenn man irgendwie, ah Mist, an dem Dienstag war ich krank und was haben wir da gemacht? Dann fragst du halt am Mittwoch, am Donnerstag den Lehrer, hören Sie mal, Entschuldigung, ich war nicht da. Können Sie mir die Buchseiten sagen? Können Sie mir das Arbeitsblatt geben? Oder man lässt es von einem Klassenkameraden sich mitbringen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Manche Lehrer stellen auch Materialien online. Und ja, genau so ist gedacht. Man lernt am Wochenende und dann schreibt man in der nächsten Woche eben die Schulaufgabe oder die Kurzarbeit und kann wirklich hautnah feststellen, wie sich die Lern- und Arbeitszeit dann in gute Noten umsetzt. Ja. Du hast noch was anderes angesprochen, nämlich, dass du einen Teil des Buchs nachgelernt hast, weil du den Vorkurs übersprungen hast. Wir haben beobachtet, dass das ja immer mehr so ist, dass viele den Vorkurs überspringen und dann mit der ersten Klasse starten. Voraussetzung dafür ist die mittlere Reife, aber tatsächlich haben ja viele auch die mittlere Reife Und wir wollen genau das abfedern, dass nämlich niemand dann zu Hause sitzen muss und in den Sommerferien Vokabeln nachlernen muss. Übrigens, es sind nicht 12.000, also nicht 1200, die 1200, 1290, die du meinst, die sind das komplette Buch, also die komplette Sprachphase sind 1290 Vokabeln. Also es sind sowas wie 400-500 im Vorkurs. Der Punkt ist, wir bieten jetzt genau dafür einen Brückenkurs an. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass ich diesen Brückenkurs Latein auch selbst durchführe bei uns in der Schule. Ich mache es immer so, dass wir so im ersten Halbjahr den kompletten Vorkurs wiederholen. Das heißt, ab dem Halbjahr ist jeder auf dem Stand, dass er das alles machen kann. Und das ist eine sehr gut angenommene Möglichkeit oder eine Einladung, die ich da ausspreche, an die den Vorkurs überspringen und sagen, ja, Mathe kriege ich hin, das ist kein Problem, Geschichte auch, nur Latein oder Französisch muss ich halt nachlernen. Ja, dann gehst du in diesen Brückenkurs zweimal die Woche, je eine Stunde, und da wird alles nochmal erklärt, genau diese Basics, weil im Unterricht, klar, in der ersten Klasse sind ja die ersten Kapitel des Buchs alles schon gemacht worden. Aber also ich finde diesen Brückenkurs eine coole Sache. Das haben wir jetzt seit einiger Zeit in Französisch und in Latein. Und ich glaube, das hilft schon sehr genau diesen Kandidatinnen und Kandidaten.
Ja, tatsächlich, wenn ich
und Latein, ich muss auch sagen, ich habe beobachtet, gerade in den letzten Jahren, dass immer wieder Schülerinnen und Schüler in die erste Klasse kamen und bei null mit Latein angefangen haben und sehr, sehr gut mitkamen. Ja, also, dass die wirklich auch die Angebote des Brückenkurses wahrgenommen haben und dann auf Anhieb da wirklich, es ist erstmal eine 4, aber eine 4 ist ja schon mal eine super Leistung dafür, dass dir ein Jahr fehlt. Ne? Dann in der zweiten Stufe vielleicht sogar eine 3. Also, dass das richtig gut geklappt hat.
Okay. Ja. Aber das hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut. Also, wenn ich nicht davor schon Latein gehabt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, direkt in die erste Klasse zu gehen. Aber
dann
so
ist sehr verantwortungsbewusst von dir. Es geht sogar, wenn man wirklich mit 0 kommt, aber klar, also klar, man muss halt dann Vokabeln nachlernen, das geht nicht.
Ja, und die Frage ist ja auch, wie stressig möchte man sich's machen? Ja. Also ich glaube, wenn man meinetwegen gleich mit der ersten Klasse startet und eben zum Beispiel einem die zweite Fremdsprache fehlt, gerade bei Latein hat man das ja jetzt nicht so, aber bei Französisch dann die Aussprache und die paar besonderen Zeichen, die man da über Buchstaben macht und so weiter. Also ich glaube schon, genau, dass man das wahrscheinlich schon besser lernt, wenn man das in der Klasse lernt, mit einer Lehrerin lernt und so weiter und sich das nicht selbst beibringt. Aber das ist am Ende ja jedem und jeder selbst überlassen. Ein Punkt wollte ich noch sagen, genau, unter der Woche habe ich schon auch immer mal wieder was getan, mal in der Mittagspause irgendwie Vokabeln gemacht oder in der U-Bahn dann irgendwie die wiederholt, weil gerade bei Vokabeln, bei mir ist so, wenn ich da ein paar Tage, Wochen nichts mache, dann sind die bei mir auch wieder gelöscht. Deswegen war das halt mein Modus, dass ich halt in der U-Bahn dann auch manchmal da saß mit Kärtchen oder so.
Habe ich übrigens auch gemacht im Studium. Also ich habe in der U-Bahn Vokabeln gelernt. Ich hatte immer so einen Vokabelkasten mit Kärtchen. Das empfehle ich auch meinen Schülerinnen und Schülern. Man kann natürlich auch eine App nehmen und in der U-Bahn oder wenn man auf dem Bus wartet, 10 Minuten auf der App ein bisschen rumklicken. Tatsächlich ist das eine gute Idee für Berufstätige, dass man also lieber jeden Tag 2 Minuten als einmal in der Woche 14 Minuten.
Wir waren noch beim Schwänzen, das hast du, glaube ich, noch nicht beantwortet.
Genau, darauf komme ich zurück. Also, natürlich sind wir eine Schule wie jede andere und haben ganz normale Anwesenheitszeiten. Wir führen auch Klassenbücher, also wir notieren uns schon, wer da ist und wer nicht. Aber man braucht jetzt nicht zu denken, dass das jetzt irgendwie, dass man nicht krank sein kann oder so. Wer krank ist, der geht halt nicht in die Schule, ganz normal wie an jeder anderen Schule auch. Und wenn man wirklich mal irgendwie eine stressigere Zeit hat und sagt, boah, ich muss jetzt echt mal hier eine Woche schauen, wo ich bleibe oder so, kann man sich auch mal beurlauben lassen. Ich glaube, dass mal eine Woche oder sowas nicht kommen kann, von jedem aufgearbeitet werden. Und das ist auch nicht so das Thema. Und wo wir gerade bei Beurlaubungen sind, das haben wir immer mal wieder für geplante, zum Beispiel Arbeitseinsätze am Abend oder für irgendwelche anderen geplanten Sachen am Abend, dass man sich da beurlauben lassen kann. Das ist auch dann kein Problem, ja. Also nein, man kann nicht beliebig buffetmäßig, ich komme wie ich will oder sowas, das ist nicht so gedacht. Aber ganz ehrlich, es würde auch einfach nicht klappen. Also stell dir vor, wir haben 5 Stunden Mathe in der Woche im Vorkurs in der ersten Klasse. Stell dir vor, du kommst nur so zu 2 oder 3 hin. Also das, also 3 Stunden von 5 sind 60%. Wenn dir einfach 40% Unterrichtszeit fehlen, dann klappt's halt auch einfach nicht, weil wie willst du den Stoff dir dann selbst erschließen irgendwie?
Ja, du brauchst ja vor allem länger wahrscheinlich, dir den Rest selber zu erschließen.
Ja.
Und gewinnst ja am Ende dann wahrscheinlich keine Zeit.
Also Kollege inzwischen ist in Rente, aber der hat immer gesagt, eine Stunde, die man in der Schule macht, dauert 45 Minuten. Und wenn man die Stunde nicht in der Schule macht, sondern sich alles selbst nachzulernt, dann braucht man dafür 90 Minuten. Also doppelt so lang. Und ich glaube, das trifft's. Also deswegen, diejenigen, die in den Unterricht kommen, haben auf jeden Fall die größten Chancen.
Jetzt gibt's ja bei den Gymnasien immer so verschiedene Ausbildungsrichtungen. Welche Ausbildungsrichtungen kann ich dann am städtischen Abendgymnasium absolvieren oder einschlagen?
Ja, genau. Die hat irgend so eine Bezeichnung.
Ich habe es mir rausgeschrieben.
Das steht auch auf der Homepage, genau. Das ist
naturwissenschaftlich-technologische Ausbildungsrichtung.
Genau, den meine ich, ja.
Okay.
Also die Ausbildungsrichtung bedeutet halt, dass wir das Fach Biologie mit Chemie haben. Wir haben Physik und wir haben halt 2 Fremdsprachen, also Englisch und eine weitere, also Französisch oder Latein.
Das heißt, die anderen Schulformen wären dann sowas wie sprachlich und solche Richtungen oder?
Ich glaube, die haben mit der gymnasialen Reform, also von G8 zu G9, auch diese Ausbildungsrichtung reformiert. Und also ich weiß, dass wir früher zum Beispiel 2 Ausbildungsrichtungen hatten, aber die wurden, glaube ich, zusammengeführt. Ja, also ich glaube, das ist nur ein neues Label. Aber letztlich, ja, wir machen halt Unterricht und man macht halt am Ende Abitur und
Dann arbeiten wir es mal anders auf. Ich glaube, das ist eh was, womit die meisten mehr anfangen können. Mhm. Welche Fächer gibt es denn überhaupt am Abendgymnasium?
Ah, okay. Also es gibt die ganz normalen Fächer wie am Tagesgymnasium auch. Wir haben ein
auch
paar
Sport.
Nein, wir haben ein paar Fächer nicht. Zum Beispiel Sport haben wir nicht, Musik haben wir nicht, Kunst haben wir nicht. Aber wir haben, und wir haben manche Fächer so ein bisschen zusammengefasst. Also das Fach, was jeder in allen Jahren, Jahrgangsstufen hat, ist Deutsch, ist Mathe, ist Englisch, ist Geschichte. Und wo wir gerade bei Geschichte sind, beim gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Bereich gibt es dann auch noch Ethik oder katholische Religionslehre. Und es
evangelisch nicht
gibt,
mehr?
Nee, okay. Also oder zurzeit nicht.
Okay, weil ich hatte tatsächlich noch evangelische Religionslehre, ja, und hatte auch meinen Frieden dann mit dem Fach gemacht. Gut. Nachdem ich am Tagesgymnasium unglücklich war mit dem Lehrkörper. Genau, und am Abendgymnasium war das ein Traum. Ich habe dann sogar mündliches Abi in Religion gemacht.
Ich muss mal kurz zeigen, dass ich Lehrer bin. Nein, der Begriff Lehrkörper bezeichnet die Gesamtheit aller Lehrkräfte einer Schule.
Ah, okay.
Und egal. Die,
auf jeden Fall.
Also wir haben im Moment halt keine Lehrkraft für evangelische Religionslehre, deswegen
Lehrkraft,
bieten wir es
genau
gerade nicht
Wort,
ab. Und wir haben auch kaum, also eigentlich wenig Nachfrage. Also kannst du in katholische Religion gehen oder halt in Ethik. Genau. Dann haben wir im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich noch Sozialkunde. Das Fach wurde neu gelabelt, das heißt jetzt Politik und Gesellschaft. Und in Vorkurs in erster Klasse ist es kombiniert. Also das Fach heißt Geschichte mit Politik und Gesellschaft. Und in der Oberstufe ist es wieder getrennt. Also das sind halt 2 Fächer. Und im naturwissenschaftlichen Bereich haben wir Physik, hast du schon angesprochen, Bio und Chemie, wobei auch Bio und Chemie bei uns in Vorkurs und erster Klasse kombiniert ist. Das heißt Biologie mit Chemie und in der Oberstufe ist es dann halt nur noch Bio oder nur noch Physik. Genau, Englisch habe ich schon erwähnt. Latein und Französisch sind die 2. Sprachen, die wir anbieten.
Und dein Fach noch Mathe.
Mathe, genau. Habe ich Mathe noch nicht erwähnt? Okay.
Ich glaub nicht.
Mathe hat jeder, genauso wie Deutsch und Englisch.
Da kommt man nicht drauf rum.
Ja. Mathe ist auch Abiturfach geblieben.
Da kommt man auch nicht drum rum.
Ja, also Mathe musst du im Abitur nehmen.
Und Deutsch wahrscheinlich und Englisch auch, oder?
Deutsch, Mathe musst du nehmen. Bei Englisch, also dein Leistungsfach musst du nehmen. Und wenn du Englisch als Leistungsfach musst du das nehmen hast. Wenn du Bio als Leistungsfach hast, dann musst du Englisch auch nehmen. Ja, ich bin noch nicht so firm in, doch das, was ich gesagt habe, da bin ich sicher, aber ich bin noch nicht so firm in den neuen Vorschriften, die es da so gibt.
Die
weil
Details
kann man
ja tatsächlich,
genau,
mit denen kann man sich noch lange genug beschäftigen.
Weil man macht nämlich manche Fächer schriftlich und manche macht man mündlich. Aber da weiß ich noch nicht, was genau, welche man mündlich und welche man schriftlich machen kann.
Du hattest eine kürzere Phase am Tagesgymnasium als am Abendgymnasium, aber dir sind bestimmt auch ein paar Dinge aufgefallen, zum Beispiel Unterschiede. Was würdest du sagen, sind so Unterschiede zwischen den beiden Gymnasialformen?
Also zum einen hast du halt, also ich sehe es vor allem aus Lehrersicht. Du hast vor allem halt Erwachsene gegenüber Kindern und da hängt so ein bisschen was mit zusammen. Also bei Kindern gibt es ja sehr stark den Gedanken der Aufsichtspflicht. Ja, und also die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das vielleicht noch aus der Schule, dass man nur zu zweit auf Toilette gehen durfte oder sowas. Das sind ja alles Dinge, wo wir Lehrkräfte versuchen müssen, unserer Aufsichtspflicht nachzukommen. Und das ist bei Erwachsenen tatsächlich ganz anders. Also ich gebe halt einen Arbeitsauftrag, ich bin in 10 Minuten wieder da. Ja, oder ihr setzt euch auf den Gang und macht da den Arbeitsauftrag, das Arbeitsblatt, in 10 Minuten korrigieren wir es zusammen. Natürlich fragt keiner, darf ich kurz auf Toilette gehen oder sowas, sondern man geht eben einfach. Und es ist auch nicht so, also wenn eine Stunde ausfällt oder man ist halt, also manchmal ist man ja auch einfach 8 Minuten vorher fertig. Am Tagsgymnasium setzt man sich dann hin, guckt die Luft an oder liest oder macht Hausaufgaben oder was und darf halt erst zum Gongschlag die dann rauslassen und dann sage ich halt, ja, schön, ist fertig, tschüss. Das ist schon ein Unterschied. Es ist noch ein anderer Unterschied, nämlich ans Abendgymnasium geht ja jeder einfach freiwillig. Also man geht dahin, weil man sich dafür entscheidet, jetzt Schule machen zu wollen. Und das merkt man schon. Also es ist schon so, dass sehr viel Engagement, Motivation bei den Schülerinnen und Schülern da ist, dass die sagen, sie wollen das wirklich und sie haben auch eine sehr reflektierte Haltung zu dem Ganzen. Und weil sie eben Erwachsene sind und weil sie auch ihren Tag strukturieren müssen, haben sie mit ihrem Zeit- und Energiebudget auch klare Vorstellungen. Ja, ich möchte jetzt heute diese quadratischen Gleichungen da mit ihnen lernen und so machen wir das jetzt. Genau, was sind noch andere Unterschiede? Da wir keinen Nachmittagsunterricht in dem Sinne haben oder nach der Schule nicht noch beliebig viel Freizeit haben, ist es so, dass viele Sachen, die man so vom Tagesgymnasium kennt, wie Ganztagesbetreuung oder nachmittags noch irgendwie 5 verschiedene Arbeitsgemeinschaften oder Wahlunterrichtsangebote, das haben wir in sehr, sehr übersichtlichem Rahmen. Also natürlich haben wir einen Schulsanitätsdienst, surprise, surprise, den ja auch ich betreue, surprise, surprise. Genau, aber wir haben auch also von eine Zeit gab's eine Schülerzeitung oder sowas. Es gibt Studienfahrten, aber es gibt halt jetzt nicht noch hier 5 verschiedene irgendwie Sportangebote und sowas. Tja, und sonst, also von den Schülerinnen und Schülern kommt sehr häufig die Rückmeldung, es sei anders im Umgang mit den Lehrkräften, weil man sich auf Augenhöhe begegnet. Ich für meinen Teil, also möchte dem ja widersprechen, weil ich auch Kindern auf Augenhöhe begegne. Aber offenbar wird es von den Schülern am Abendgymnasium wirklich anders wahrgenommen, dass man plötzlich mitreden darf. Also bei mir ist auch so, dass der Siebtklässler mitreden soll. Deswegen, genau, kann ich es jetzt für meine Person nicht so ganz einordnen, aber das ist was die Schüler sehr, sehr oft sagen, dass sie das Gefühl haben, dass die Lehrkräfte sich wirklich auch um ihre persönlichen Angelegenheiten und so kümmern und sie sehr individuell betreuen.
Macht ihr irgendwelche speziellen didaktischen Fortbildungen oder so für Erwachsenenbildung? Oder wie werdet ihr darauf vorbereitet, dass ihr vor allem mit Erwachsenen zusammenarbeitet?
Ich würde sagen, nicht anders als jede andere Lehrkraft. Also ich bin ja genauso wie du beim Roten Kreuz auch Ausbilder. Wir haben da diese erwachsenengerechte Unterrichtsgestaltung ja gemacht. Und klar, als Lehrkraft hast du Erziehungswissenschaften studiert. Du hast es natürlich alles mal sehr ausführlich gehört. Und auch wenn du gymnasiale Lehrkraft bist, im Studium hörst du ja auch was über, wie man mit kleinen Kindern umgeht oder wie man mit Erwachsenen umgeht. Aber es ist nicht so, dass man da eine spezielle Ausbildung kriegt. Was wir haben, wenn eine neue Lehrkraft an die Schule kommt, so eine Art
die wird eingenordnet.
Buddy-System. Also es gibt dann eine erfahrene Lehrkraft, ja, die so Ansprechpartner ist und mal sagt, ja, hier läuft das so und so und so. Und meistens jemand aus dem gleichen Fach, weil es ist schon sehr, sehr fachspezifisch. Also Matheunterricht läuft ehrlich komplett anders ab als Latein. Das ist einfach der Sache geschuldet, ne? Und wenn also eine neue Mathe-Lehrkraft kommt, dann erzähle ich dir nicht, wie Lateinunterricht läuft, sondern wie Matheunterricht läuft und stelle vielleicht auch Unterrichtsmaterialien oder sowas zur Verfügung. Genau, also wir teilen quasi unseren neuen Kollegen dann mit, wie das hier so läuft und was da so zu machen ist und ja. Aber das ist übrigens an jeder Schule so. Also wenn du von einem Gymnasium als Lehrkraft auf ein anderes Gymnasium wechselst, dann musst du auch wenn du die gleiche siebte Klasse im gleichen, in der gleichen Mathematik unterrichtest, musst du dich an ganz, ganz viele Sachen neu gewöhnen, die an der Schule halt irgendwie anders läuft. Irgendwelche Formulare, die irgendwo anders abgelegt werden, irgendwelche digitalen Tools, wo du zum Beispiel Noten einträgst, musst du dich neu dran gewöhnen, irgendwelche Absprachen, die getroffen werden müssen. Also das ist an jeder Schule so. Das ist nicht nur spezifisch für Abendgymnasien.
Das heißt, ihr seid letztendlich als Lehrkräfte seid ihr vorbereitet auf Erwachsene, auf Erwachsene und auf Kinder und habt das alles irgendwie mal gelernt und jetzt bist du halt zufällig bei einer der wenigen Schulen, die Erwachsene eben unterrichten.
Ja, ich würde es ungefähr so sagen, ja.
Dann etwas, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, meistens sprechen die LehrerInnen am Abendgymnasium von Studierenden statt SchülerInnen. Kannst du, ich habe es nie verstanden und ich habe vielleicht nicht aufgepasst, ich weiß es nicht, aber gibt es da einen Grund dafür?
Also der Grund ist, man möchte den Erwachsenen, die hier kommen, also stell dir vor, du bist irgendwie ein 30-jähriger Verwaltungskaufmann oder sowas und gehst jetzt ans Abendgymnasium. Man will dem nicht das Gefühl geben, jetzt wieder in seine eigene Schulzeit zurückversetzt zu sein, deswegen sagt man nicht, du bist ein Schüler. Vor allem musst du auch davon ausgehen, also alle, die bei uns kommen, sind ja deswegen bei uns, weil sie das Abitur nicht am Tagesgymnasium oder in der Regelschulzeit oder so gemacht haben. Also das heißt, wir haben eine überproportionale Häufung von belasteten Schulbiografien bei uns in der Schule. Deswegen versuchen wir ganz viele Begriffe zu vermeiden, wie Schüler oder sowas. Aber wir versuchen auch, der Begriff Ausfrage, Abfrage, den habe ich einfach noch nie gehört bei uns, weil er auch belastet ist einfach. Wir nennen auch unsere Arbeiten einfach nicht Stegreifaufgaben. Wir nennen auch sie nicht Extemporalia, sondern wir sprechen dann von irgendwas anderem. Ja, also ich glaube, das ist so eine Art Framing. Es ist sicherlich auch dem geschuldet, es gab mal so eine Zeit, wo man alle möglichen Begriffe für Personen durch diese Partizipien ersetzt hat, die Fahrradfahrenden oder sowas, um dem gerecht zu werden. Und in dem Rahmen kommt ja auch das mit den Studierenden. Ja, also ich glaube, das sind die beiden Entwicklungen, die dazu geführt haben. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt von Schülerinnen und Schülern rede, glaube ich, ist auch keiner beleidigt.
Ich denke auch und vor allem das Wichtigste ist ja, dass man tatsächlich in der Praxis halt auch merkt, was du beschrieben hast, dass eben, was du auch als Feedback bekommen hast, dass halt einfach diese Augenhöhe, dass man miteinander halt anständig umgeht, halt auch da ist. So.
Wenn ich das vielleicht kurz, ich will es gar nicht ausbreiten, aber ich glaube nicht, dass es immer unbedingt die Wörter sind, die das Entscheidende sind, sondern es ist das Gelebte. Und wenn du dich fünfmal verhaspelst und keiner ist dir böse, wenn du halt die Augenhöhe lebst und die Gedanken im Hinterkopf, sage ich mal, hast.
Jetzt macht ihr seit dem Schuljahr 2014, 2015 auch so einen Schulversuch, nämlich mit den sogenannten 5-Tages-Klassen und einem Online-Unterricht. So, das heißt, dass die SchülerInnen viermal die Woche vor Ort sind und am fünften Tag der Unterricht von zu Hause passiert. Das ist ja auch lange vor Corona, wo das ja dann auch quasi Not war oder halt einfach passieren musste irgendwann, dass eben Unterricht auch online stattfindet. Wie nimmst du das wahr? Machst du das auch? Müssen das alle bei euch machen, also alle LehrerInnen oder gibt es da bestimmte Fächer? Wie funktioniert das?
Ich habe das auch schon gemacht. Die Online-Tage, also wenn du 5 Tage Schule hast, dann kannst du einen davon eben online haben. Die Online-Tage sind also 4-stündig und wir richten es so ein, dass da nur Fächer stattfinden, die du auch in Präsenz hast. Also zum Beispiel keine einstündigen Fächer. Wenn du jetzt eine Biochemie-Lehrkraft hast, hast du einfach nie Online-Unterricht zum Beispiel. Und von den, also Mathe-, Deutsch-, Englisch-Lehrern, ist es so, dass nicht jeder dazu genötigt wird, jetzt Online-Unterricht machen zu müssen, aber können könnte es bei uns jeder. Ich habe das zum Beispiel ganz gerne gemacht. Also ich mag ehrlich gesagt auch dieses, ich mag es, die technischen Möglichkeiten zu nutzen. Und ich gebe ja auch beim Roten Kreuz zum Beispiel Kurse online. Finde es schon eine ganz coole Sache. Ich persönlich, sage ich vielleicht auch gleich dazu, bin auch faul. Also wenn ich zu Hause bleiben kann, ist es eigentlich für mich sehr angenehm. Genau, das gibt's immer nur, wenn halt die entsprechende Nachfrage ist. Also wenn sich einfach keiner dafür meldet, dann gibt es das auch mal ein Jahr nicht. Aber wie gesagt, ich habe damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht Und es betrifft halt dann eine Englischstunde von vier in der Woche oder eine Deutschstunde oder eine oder zwei Mathestunden. Das heißt, es ist auch nicht so, dass man da jetzt deswegen irgendwie, also man hat das gleiche Fach ja dann noch drei weitere Stunden in Präsenz. Und wenn man jetzt irgendwie Online-Schwierigkeiten hat als Schülerin oder Schüler, irgendwie ich möchte die Frage jetzt nicht stellen, dann stellt sie halt morgen. Also deswegen, ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen.
Was funktioniert denn besonders gut im Online-Unterricht und was eher nicht so gut?
Meinst du von der Technik jetzt her?
Von der Technik, aber auch so vom, also nimmst du auch zum Beispiel auch Unterschiede wahr, im, wie du es vermitteln musst oder auch wie so die Lernerfahrungen von den Studierenden sind?
Also erstmal zur Technik. Also man hat ja auch in Corona Microsoft Teams zum Beispiel verwendet oder wenn es nicht zur Verfügung stand, sowas wie FaceTime, Jitsi und wie die alle heißen, Zoom. Genau, wir haben jetzt ein eigenes Tool von der Schule, also das heißt Bayern Cloud Schule und das System heißt VisaVid. Ich persönlich finde, das funktioniert gut, habe da keine Probleme mit, aber ich weiß schon, dass viele andere eben drüber schimpfen. Also ich finde, es funktioniert gut. Also technisch sehr leicht zu verstehen, wie es läuft, wie man die Hand hebt, wie man Mikro anschaltet und ausschaltet. Und da kommen auch die Schüler gut mit klar, würde ich sagen. Ja, was funktioniert gut oder was ist anders? Also so eine Unterrichtsphase, wo ich einen Input gebe, so ich erkläre jetzt mal was zum Beispiel, läuft letztlich genauso ab, wie wenn ich vor der Klasse sitze. Wenn ich so eine Diskussion mache, im Unterricht, dann bitte ich die Schüler, dass sie ihre Kameras anmachen und dann ist auch leichter, so ein Gespräch zu führen. Und was ich im Online-Unterricht tatsächlich schon häufiger mache, ist so, gut, das ist jetzt die Aufgabe, in 10 Minuten besprechen wir es alle zusammen. Ja, jeder macht die jetzt mal. Und da ist halt die Frage, wer welche Technik nutzt. Also wenn jemand zum Beispiel auf einem Papier das alles schreibt, dann ist natürlich auch fein. Aber viele Schülerinnen und Schüler verwenden zum Beispiel iPads oder andere Tablets. Und dann kann ich sowas machen wie so Share Your Whiteboard. Also sprich, ich als Lehrkraft habe dann eine Übersicht über die weißen Blätter Papier, die die Schüler vor sich haben. Und dann sehe ich halt bei jemandem, kann ich kurz sagen, Schüler X, schau mal, das ist ein Mal, kein Minus oder sowas. Und also ich habe damit schon ganz gute Erfahrungen.
Also müssen sich beide Seiten einfach ein Stück weit dran quasi gewöhnen und dann kriegt man das schon.
Ja. Für manche Schüler übrigens ist das wirklich eine schöne Sache. Zum Beispiel, wir hatten eine Schülerin aus Starnberg oder so, die fand es einfach gut, nicht immer reinfahren zu müssen und dann zumindest an einem Abend mal nicht. Und die... Ja, es gibt auch Schüler, die sagen zum Beispiel, sie haben zu Hause keine Ruhe. Die haben zum Beispiel, weil sie eben ihr Kind oder so haben, die können zu Hause sich schlecht konzentrieren, die kommen lieber rein und die melden sich halt dann nicht für die Online-Klasse an, klar.
Jetzt hatte ich ja Corona schon angesprochen, da warst du ja dann auch schon in der Schule.
Mhm.
Genau. Wie war das so?
Ja, ich weiß noch, nachdem ich klar war, ich gehe dann in die Schule, ich hatte mit der Schulleitung schon telefoniert und so, hatten wir so ein Treffen in der Schule natürlich, haben ein Gespräch gehabt und wie läuft es hier. Und am selben Tag war auch noch Unterricht und ich bin dann zum Unterricht eben nach Hause gefahren, weil es war ja alles online. Ja, also ich glaube, am Anfang, als das erste Mal die Schule geschlossen war, so die ersten Tage, waren für alle so, ja, jetzt haben wir einfach mal ein paar Tage frei. Die Schüler haben einfach gejubelt und die Lehrer haben gesagt, ja, okay, ist halt wie eine Woche Ferien und danach fangen wir wieder an. Und dann hat man gesehen, es bleibt nicht bei der einen Woche, sondern es wird jetzt erstmal länger und wir müssen irgendwie schauen, dass sie den Unterricht auch noch hinkriegen. Und also selbst ich bin jetzt Mitte 30, habe in meinem Studium nicht einmal irgendwas je gehört zu, wie man Online-Unterricht macht oder welche Online-Tools man verwenden kann, um Unterricht zu machen. Und ich musste mich da auch erstmal reinfinden. Ganz am Anfang haben wir Arbeitsblätter einfach verteilt, ja. Also ich habe das halt gemailt, weil E-Mail kannte ich schon, aber nein, du lachst. Weißt du, wie viele Lehrkräfte mit E-Mail nicht klarkamen? Okay. Und die haben dann Arbeitsblätter ausgedruckt, die in Briefumschläge gepackt und per Post in die Schule geschickt oder sind halt rumgefahren. Also wenn sie dann...
Also sie wussten sich zumindest zu helfen.
Genau, ja. Und die haben halt Arbeitsblätter dann gemacht und ja, nach relativ kurzer Zeit ist uns dann aufgefallen, nur mit Arbeitsblättern kann man auch nicht Unterricht gestalten und so. Und ja, dann hat man halt irgendwelche anderen Sachen versucht. Also ich habe angefangen für Latein oder für Mathe so Lehrvideos zu machen, ich nenne es nicht Podcast, aber sowas in der Art. Das ist lustig, weil ich den einen neulich wieder im Unterricht verwendet habe. Den fand ich auch recht gut gelungen. Da habe ich so ein 10-Minuten Ding zur Varusschlacht gemacht. Und es ist viel zu leise, man hört's nicht. Es ist, also, wir sind da wirklich anfängerhaft und stümperhaft erstmal losgelaufen. Und dann im Laufe der Zeit, es war ja wirklich, es waren ja Monate und Jahre lang, ist man halt immer besser geworden. Man hat auch sehr schnell angefangen, dazu viele Fortbildungen anzubieten. Und ja, in der späteren Phase von Corona ging das dann alles recht gut, finde ich, mit dem Online-Unterricht, mit den verschiedenen Möglichkeiten, so interaktive Arbeitsblätter, also der Schüler füllt es zu Hause bei sich aus und ich sehe halt die Lösungen oder das ist ein sich selbst korrigierendes Arbeitsblatt oder irgend so ein Tool. Und viele, also wenn, falls die Corona-Zeit irgendwas Gutes hatte, dann ist es vielleicht, dass es diese digitale Entwicklung in der Schule oder im Bildungsbereich im Allgemeinen angestoßen hat und viele Dinge, die man in der Corona-Zeit gelernt hat, so ein Kahoot oder sowas oder so eine Abfrage mit den Smartphones oder so, die binde ich dann auch gerne im Unterricht jetzt noch ein, wo es passt.
Was ist denn Kahoot?
Kahoot ist zum Beispiel, also ich verwende zum Beispiel gerne Plickers, Kahoot ist auch sowas, das ist nehmen wir an, ich habe eine Vokabelabfrage, dann lege ich im Klassenzimmer den QR-Code an die Wand, die Schüler scannen den ab und dann haben sie halt zum Beispiel, was heißt Vokare? Und dann sind da 4 Antwortmöglichkeiten und sie klicken halt an. Und das ist deswegen ganz cool, weil es, oder also die Schüler mögen es, weil sie dann so, ich sag mal, unterrichtsmäßig ihr Handy in Hand haben dürfen. Nee, ist für die Erwachsenen ja egal, die haben eh schon nichts in der Hand. Aber auch bei Kindern mache ich das. Es gibt halt schon coole Möglichkeiten und das ist vor allem individueller. Also jeder ist dabei, weil sonst, wenn ich so in die Runde frage, was heißt Vokaren? Also wenn ich es nicht weiß als Schüler, dann weiß ich schon, irgendeiner wird sich melden. Und ich brauche nicht mitzudenken. Und so ist halt irgendwie jeder dabei. Es ist so eine, also es hilft mir, die Aktivierung zu erhöhen. Und wenn ich zum Beispiel, ich kann auch verschiedene Schwierigkeitsniveaus zum Beispiel einbauen, also die einen bearbeiten die Fragen, die anderen bearbeiten die Fragen und damit habe ich auch so eine Differenzierung drin. Das heißt, die digitalen Medien können helfen, den Unterricht auch zu bereichern. Also wer es mag, also es gibt auch Kollegen, die sagen, im Unterricht gibt es nichts Digitales. Das kann auch sehr guter Unterricht sein. Mir hilft es, meinen Unterricht zu gestalten.
Wenn wir schon bei deinem Unterricht sind, wie unterscheidet sich denn dein Unterricht am Abendgymnasium von deinem Unterricht vielleicht am Tagesgymnasium?
Ich dachte, du fragst jetzt, wie unterscheidet sich mein Unterricht von dem Unterricht anderer Lehrkräfte? Da weiß ich nämlich schon, was ich antworten würde.
Denn du bist ja selten wahrscheinlich bei
KollegInnen. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Das ist eigentlich auch schade im Lehrerberuf. Man könnte eigentlich viel häufiger mal bei einem Kollegen hospitieren und neue Sachen lernen. Ich habe so viele gute Sachen von anderen Mathe-Lehrkräften gelernt und ja, meistens auch nicht die Zeit, dass man sich da reinsetzt. Dann ja. Nee, also genau, ich weiß tatsächlich null, wie der Unterricht von Kollegen stattfindet. Es sei denn, ich sitze mal zufällig drin oder gehe am Klassenzimmer vorbei. Aber wie unterscheidet sich mein Unterricht zu meinem Unterricht am Tagesgymnasium? Also in der Schule, gerade so in der Unterstufe, sagst du so Sachen wie, macht eure Hefte auf oder nehmt euer Mathe-Algebra-Heft oder Mathe-Geo-Heft oder was zur Hand. Das sage ich am Abgymnasium natürlich nicht, weil jeder muss ja irgendwie selbst wissen, wie er das macht. Also ich war nie der Lehrer, der in der 5. Klasse gesagt hat, und wir unterstreichen jetzt die Überschrift mit Blau. Aber es gibt halt solche Lehrkräfte und sowas würdest du halt am Abgymnasium erst recht nicht machen. Und was ist noch anders? Es ist individueller, weil ich ja kleinere Klassen habe. Also in so einer Arbeitsphase, wenn ich so sage, so, jetzt haben wir hier die 3 Aufgaben. Also wir haben gerade eine Aufgabe gemeinsam gemacht zu dem Thema und jetzt haben wir hier die 3 Aufgaben, mach die mal. Dann kann ich zu jedem in der Klasse einmal hingehen und schauen, wie kommt der klar oder woran hängt's und vielleicht noch einen Tipp geben oder sowas. Während in einer Klasse mit 32 Kindern kommst du vielleicht bei 8 vorbei und dann ist auch die Zeit wieder rum. Du versuchst natürlich irgendwie in jeder Arbeitsphase andere 8 zu erwischen, damit jeder auch mal das hatte, aber es ist schon sehr, sehr individuell am Abendgymnasium. Genau, was ist noch anders? die Lehrpläne sind eben leicht angepasst. Aber gut, dass es Lehrpläne gibt, das ist an jeder Schule so. Vielleicht sind so ein paar Themen andere, wobei gar nicht mal. Also es ist eher so, dass die Schüler andere Beiträge haben zu einem Thema. Also in Ethik macht man zum Beispiel Wirtschaftsethik und mit Kindern macht man halt, wie sollte ein Arbeitsplatz aussehen? Und mit Erwachsenen machst du halt auch, wie sollte ein Arbeitsplatz sein? Aber es kommen halt völlig andere Beiträge, weil die einen kennen es halt, was Arbeit ist. Und die anderen sagen halt, ja, wenn ich mal arbeite, dann würde ich gerne. Und bei zum Beispiel politischer Ethik ist auch so, ja, also es war jetzt zum Beispiel unlängst Bundestagswahl. Und es ist schon was anderes, wenn du mit Wählerinnen und Wählern redest, als wenn du mit Kindern redest, die über Wählerinnen und Wähler reden. Genau, und in Mathe oder Latein gibt's nicht so viel, würde ich jetzt sagen, was so groß anders ist.
Jetzt hast du ja schon einige Studierende erlebt. Was ist so dein Eindruck? Wie meistern sie so diesen Spagat zwischen Arbeit, Familie und eben auch Lernen?
Also ich denke, die ersten Wochen, wenn man neu im Gymnasium ist, sind so eine Eingewöhnungsphase. Man merkt, wie es ist, diese zusätzliche zeitliche Herausforderung zu haben, abends in der Schule zu sein. Man merkt auch, wie es ist, jetzt ja einfach plötzlich ein Lateinbuch mit in die Arbeit zu nehmen. Ja, das liegt dann da den ganzen Tag rum, haben irgendwie Pause, blättert mal ein bisschen rum und abends geht man halt in die Schule. Man merkt auch, wie das ist, wenn man halt um 21 Uhr aus der Schule kommt und abends nicht fernguckt und so. Und was man, glaube ich, auch sehr schnell merkt, ist zumindest mein Eindruck, wie es ist, wieder Schule zu haben und wie es ist, wieder im Bildungssystem zu sein. Das meine ich total positiv. Weil, also was wir verkaufen, also unser Produkt ist ja nicht das Abitur, unser Produkt ist ja die Bildung. Wir sind eine allgemeinbildende Schule. Und dass man damit mit anderen über wirklich total interessante Themen einfach redet und Neues erfährt und plötzlich lernt, wie das geht, ne, Aufbau der Zelle oder sowas. Das, was wir in unserer Schulzeit als Jugendliche auch spannend fanden, wo wir gesagt haben, boah, wie geht das? Ich verstehe die Welt plötzlich ein bisschen besser. Und auch mal an Gedanken und an interessante und schöne Dinge herangeführt werden, die man sonst so einfach nicht hätte. Also ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern zum Beispiel ein Gedichtband im Regal stehen hat. Aber ich habe eigentlich selten jemanden erlebt, der Gedichten gar nichts abgewinnen konnte. Und da einfach mal so ein Gedicht auf einem hohen fachlichen Niveau zu lesen, zu bearbeiten, zu interpretieren, sei es im Deutsch- oder Lateinunterricht, das ist schon was. Ne? Oder in der Ethik machen wir zum Beispiel viel Philosophie. Ne? Man hört von Rousseau, von Hobbes, von Platon, von Sokrates, von Kant. Und also gerade Kant mache ich zum Beispiel sehr ausführlich, weil ich auch seinen Einfluss auf unser Grundgesetz sehr interessant und auch sehr wichtig finde. Vielleicht ist er, es ist gerade Kant in Zeiten wie diesen besonders wichtig, weil er unser Grundgesetz so mitgestaltet hat. Und da auf einem hohen Niveau einfach was zu lernen, was darüber reden zu können.
Was war denn Kants Einfluss? Also kurzer Exkurs.
Genau, also der erste Artikel des Grundgesetzes ist ja der Artikel zur Menschenwürde. Und also Kant hat die Ideen von Pico della Mirandola fortgesetzt, der von einer universalen und unantastbaren Menschenwürde gesprochen hat. Und ja, was genau das heißt, da gibt's ja viele landläufige Meinungen dazu, aber es gibt halt auch die Philosophie dahinter und was genau das heißt. Also es ist nicht in einem Wort zu sagen, aber vielleicht ist ganz kurz, es gibt bei Kant das Instrumentalisierungsverbot. Ich darf einen Menschen nicht instrumentalisieren für meine Wünsche, für meine Gedanken. Und gerade nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs hat man diesen Gedanken der prominentesten Stelle überhaupt, an der allerersten Stelle in unser Grundgesetz aufgenommen, weil man gesehen hat, dass im Zweiten Weltkrieg genau das schiefgelaufen ist. Und diese ganzen Gräuel, also hätte man Kant vorher mal ausführlich gelesen, hätte man vielleicht einiges verhindern können, was da alles schiefgelaufen ist.
Jetzt bist du ja Lehrer am Abendgymnasium und das hat bestimmt nicht nur Vorteile, aber auch.
Mhm.
Und es hat eben dann auch Nachteile. Was sind denn Vor- und Nachteile vom Lehrersein am, am Abendgymnasium?
Also erstmal so viel wie jeder, glaube ich, da arbeitet, versuche ich vor allem die Vorteile zu sehen. Und also wir haben ja jetzt gerade einen schönen sonnigen Vormittag und ich sitze bei dir in der Wohnung und nicht in der Schule. Also ich habe halt tagsüber nicht frei, sage ich mal, weil ich arbeite auch tagsüber oder sowas, aber eine freie Zeiteinteilung. Ja. Wann ich jetzt diese Lateinschulaufgabe erstelle, das ist echt mir überlassen. Und wenn ich jetzt bei diesem sonnigen Tag, Vormittag mich ins Schwimmbad setze, dann tue ich das. Genau, was für mich ein großer Vorteil ist, oder ja, doch, ich sage das ganz deutlich, ich finde schön, dass wir keine Elternabende, keine Elternbriefe, keine Elternsprechstunden und sowas haben. Das ist also nicht immer, aber manchmal schon auch eine zusätzliche Herausforderung und Belastung gewesen. Es gibt ja diese, übrigens auch in der Verfassung festgeschriebene, Bildungspartnerschaft. Also da gehören wir alle zusammen, die Schule, die Kinder, die Eltern, wir gehören alle zusammen dazu und haben alle einen gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Deswegen, also wir sind Partner in einer Tätigkeit, aber das heißt auch, dass man sich halt immer wieder absprechen muss. Und ich bin schon froh, dass diese Absprachen und allein schon die Zeit, die diese Sprechstunden und sowas da gekostet haben, dass das einfach da nicht ist. Ja. Was ich auch noch als klaren Vorteil sehe, ist eben, dass dieses ganze Aufsichtspflichtzeugs so wegfällt. Ne? Also ich habe ja auch mit Kindern zu tun und mir ist richtig aufgefallen, ja, kann ich zur Toilette gehen? Ja, klar, nimmst deine Freundin mit. Also allein sowas fällt halt da weg und das ist halt, ja, eine zusätzliche Herausforderung, die halt dann nicht da ist. Aber Nachteile sehe ich schon auch. Gerade am Anfang ist mir noch nicht so deutlich geworden und dann im Verlauf der Zeit wurde es immer deutlicher. Also ich bin ja Vollzeit, das heißt, ich bin an 5 Tagen abends in der Schule und das bedeutet halt, dass ich an 5 Tagen abends nicht alle anderen Sachen machen kann, die man so abends machen kann. Also ich gehe nicht in die Turnhalle, ich gehe nicht ins Kino, ich gehe nicht ins Restaurant. Das kann ich alles nur am Wochenende machen oder nach der Schule mal. Aber um 22 Uhr findest du eigentlich jetzt keine Sportangebote mehr oder so. Was ich besonders, wo ich besonders drunter zu leiden habe, ist, dass mein Ehrenamt ja so wenig ist. Also die Jugendgruppe, bei der ich ja als Leiter auch tätig war, die habe ich abgeben müssen letztlich. Und auch die sanitätsdienstlichen Tätigkeiten sind sehr stark eingeschränkt. Ich weiß noch, als Student bin ich also wirklich jede Woche abends irgendwo auf einen Sanitätsdienst gegangen, ob das jetzt Theater oder Zirkus oder sowas war. Und das habe ich jetzt schon seit wirklich langer Zeit nicht mehr gemacht. Ich gehe jetzt eigentlich immer nur noch am Wochenende und dann ist es halt entweder immer Allianz Arena oder halt nix. Und ja. Muss auch dazu sagen, bei mir kamen da mehrere Entwicklungen zusammen. Also als ich Lehrer geworden bin, habe ich auch eine Familie dann gehabt und klar, dann ändern sich so ein bisschen Prioritäten. Und man hat dann auch gerne einfach mal ein Wochenende mit den Kindern. Genau. Aber also man merkt schon, dass es ein größerer Planungsaufwand ist. Wenn ich habe jetzt so ein Späßel zum Beispiel, machen wir mal wieder was. Und ich so, ja, Kino, wie wäre es mit der 22 Uhr Vorstellung vom 3-Stunden-Film? Und er so, ja gut, muss morgen nicht raus. Passt, ja. Aber man muss halt wirklich planen, wann geht was dann irgendwie, ja.
Würdest du es auch als Vorteil beschreiben, was du vorhin beschrieben hast, dass du quasi individueller auf die Studierenden eingehen kannst als am Tagesgymnasium?
Ja, also mein Ziel oder mein Anspruch war es schon immer individuell auf die einzelnen Leute einzugehen. Das ist so das Spannungsfeld, in dem sich jede Lehrkraft bewegt. Zum einen willst du, dass du als Schülerin X einen individuellen Fortschritt hast und zum Beispiel jetzt endlich mal diesen Satz übersetzt kriegst oder zum Beispiel mal lernst, wie so eine Gleichung zu lösen ist. Und auf der anderen Seite vom Spannungsfeld, da hast du halt einen Lehrplan. Also du trägst letztlich die Gesamtverantwortung dafür, dass am Ende des Schuljahres jeder Schüler den kompletten Lehrplan gemacht hat und verstanden hat und das soweit sicher ist. Das ist auch eine Verantwortung, die gegenüber der Lehrkraft des nächsten Schuljahres trägst. Genau, in dem Spannungsfeld arbeitest du halt. Und ich habe es schon immer irgendwie als meinen Anspruch gehabt, jedem Einzelnen irgendwie gerecht zu werden und auch individuell zu fördern. Und also man muss schon ganz klar sagen, dass ich dazu mehr Möglichkeiten habe durch die kleinen Klassen am Abendgymnasium. Und auch durch die zusätzlichen Angebote. Also dieser Ergänzungskurs oder der Brückenkurs, der öffnet auch Türen, wie man das da dann unterbringen kann.
Ja. Gibt es Studierende, die dich irgendwie besonders berührt oder beeindruckt haben?
Also ich würde sagen, dass
oder mich, Geschichten von ihnen.
Dass mich sowohl am Tagesgymnasium in der Arbeit mit Kindern als auch am Abendgymnasium mit Erwachsenen mich immer, also ich lasse mich immer wieder gerne berühren von den Geschichten der Kinder, der Erwachsenen, der Schülerinnen und Schüler. Übrigens auch in der Jugendarbeit, also ich mache so Kinderturnen. Und wenn du da ein 6-7-jähriges Kind hast, da gibt es so viel, wovon du dich berühren lassen kannst. Ja? Sei es Frustrationstoleranz, ja, zum dritten Mal vom Reck geflogen und hey, ich stehe wieder auf, mach hier weiter. Viele Erwachsene könnten sich eine Scheibe abschneiden, wenn sie einfach mal beobachten würden, wie Kinder laufen lernen. Weißt du, wie oft ein Kind hinfliegt, wenn es laufen lernt und wieder aufsteht und lacht, wenn es stehen kann? Und ich würde sagen, ich lasse mich einfach total gerne von coolen Geschichten berühren. Und ja, es gab natürlich auch am Abendgymnasium viele dieser Geschichten. Vielleicht um mal ein Beispiel zu nennen, aber soll nur stellvertretend für viele, viele tolle Geschichten stehen. Das war die Abiturvorbereitung. Und die Person hat mich gebeten, den Unterricht zu streamen. Das war schon nach Corona. Und habe ich gestreamt und die Person war im Krankenhaus. Die hatte eine sehr langwierige Erkrankung, irgendwas an den Füßen oder an der Wirbelsäule, ich weiß nicht mehr. Aber die hat einfach aus dem Krankenbett am Unterricht teilgenommen und die hatte dann auch einen Attest für die Abiturprüfung. Die durfte so und so viele Pausen machen, um spazieren zu gehen, glaube ich, für die Wirbelsäule oder sowas. Und ich habe sie während der Abiturprüfung betreut und ich habe auch gemerkt, ich kannte ja gut, die hat Schmerzen. Und dann haut die dir dann eine 1 raus. Und das war wahnsinnig beeindruckend, wie jemand trotz einer wirklich schweren Erkrankung, mit Krankenhausaufenthalt, mit Operationen, mit Schmerzen, sich da durch die Abiturvorbereitung, durch die Abiturprüfungen da durchlaviert und dann auch noch eine sehr gute Leistung raushaut. Das war ich sehr, sehr beeindruckt. Ja. Aber wie gesagt, das soll jetzt nur stellvertretend für viele, viele andere Personen stehen, die an der Schule kommen, die durch gesundheitliche Schwierigkeiten, durch private Engpässe, durch tragische Vorfälle oder sowas vom Leben wirklich geprüft waren und die dann in die Schule kommen und einfach tolle Leistungen und tolles Engagement zeigen. Und viel Verantwortung übrigens übernehmen. Für sich, für ihre Familien, für ihren Bildungserfolg.
Gibt es Veränderungen, die du an den Studierenden wahrnimmst in der Zeit, also von quasi vom Vorkurs bis zur Oberstufe, die dir irgendwie, also wo dir vielleicht sogar Muster auffallen?
Also ich nehme auf jeden Fall eine Zunahme des Organisiertheitgrades war. Also im Vorkurs erlebst du schon Mathebuch, ach so, hätten wir es heute gebraucht, Taschenrechner nicht dabei und ne? Und Kugelschreiber hat jemand einen oder so, das erlebst du natürlich schon. Ne? Und am Tagesgymnasium ist halt so, dass du das nach 2 Jahren bei derselben Person dann immer noch hast und wo ist der Taschenrechner heute? Ach, ne? Und am Abendgymnasium merke ich schon, wie die dann immer besser organisiert sind. Ja. Wie die auch verschiedene, also zum Beispiel Chatgruppen der Klasse nutzen dann, um sich Arbeitsmaterialien beschaffen zu lassen oder wenn sie nicht da sind, sagt dann die Mitschülerin, ich möchte bitte das Arbeitsblatt auch für meine Freundin mitnehmen oder sowas. Also dass die da diese Organisiertheit dann zeigen und das ist ja letztlich auch Teil der Bildung, die man kriegt, ja, sich zu organisieren, Termine einzuhalten, pünktlich zu sein, Sachen dabei zu haben. Ne? Ja, dann merkt man natürlich als Lehrer immer eine Zunahme an Kompetenz. Also das ist ja letztlich das, was der Unterricht auch bewirken soll. Also Die Schülerinnen und Schüler werden einfach besser darin, zum Beispiel Gleichungen zu lösen. Das ist so ein Standardding, was, glaube ich, vom Vorkurs bis zur Abiturprüfung sich durchzieht, Gleichungen lösen im Matheunterricht, ne? Und du merkst halt, wie, du erinnerst dich an dieselbe Person, die noch im Vorkurs da saß und in der ersten Klasse dann plötzlich schon richtig gut ist, ne? Aber das ist eben so das Schöne auch am Bildungssystem. Das habe ich auch den Schülern im Tagesgymnasium immer wieder gesagt. Denk mal zurück an den Zeitpunkt, der ist nicht lange her, an den Zeitpunkt, wo das, was dir jetzt so spielerisch locker von der Hand geht, wo das noch schwer war. Ja? Du sitzt heute vor etwas, was richtig schwer ist, aber schon in absehbarer Zeit, in einem Jahr oder in Monaten oder sowas, wird dir das, was heute schwer ist, spielerisch und leicht erscheinen. Und das ist ja genau dieser Wachstumsprozess, den Bildung anstoßen soll. Dass man einfach besser wird in Sachen und Sachen mehr Verständnis hat und mehr hinter die Sachen blickt. Und das ist immer ein toller Prozess, den habe ich immer schon gerne mitverfolgt. Bei Kindern und bei Erwachsenen.
Jetzt will ich auf einen Verein blicken, der auch eine Bedeutung für das Münchner Abendgymnasium hat, und zwar der Freundeskreis des Abendgymnasiums, ein Verein, der 1983 von Studierenden, Ehemaligen und Lehrkräften des Abendgymnasiums eben gegründet wurde, und der organisiert eben unter anderem eine kostenlose Kinderbetreuung. Und da vielleicht auch gleich die Frage, wie wichtig ist denn zum Beispiel genau dieses Angebot, das der Verein macht, eine kostenlose Kinderbetreuung anzubieten?
Also die Kinderbetreuung ist ja bei uns im Haus. Das ist also quasi in der Reihe der Klassenzimmer, halt am Ende des Ganges eins der Zimmer. Und für die Schülerinnen und Schüler, die eigene Kinder haben und die abends irgendwie betreut werden müssen, ist das halt die Voraussetzung, dass sie ans Abendgymnasium kommen können. Deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass das klappt. Man kann dem Freundeskreis übrigens auch einfach beitreten und durch seinen Mitgliedsbeitrag heißt es, glaube ich, Förderbeitrag irgendwie, dann deren Tätigkeit unterstützen. Ich finde es sehr gut, dass der Förderverein in nicht nur in materiellem Sinne, auch in ideellem Sinne, aber vor allem eben in materiellem Sinne die Interessen der Schule fördert. Also wir hatten unlängst zum Beispiel eine Studienfahrt, an der ich auch teilgenommen habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war schön, wir waren in Prag. Und da hat der Förderverein einen Zuschuss für jede Schülerin und jeden Schüler einen Betrag zugeschossen, damit das bezahlbare Preise waren, und haben, ich glaube, in ein oder zwei speziellen Fällen sogar einen zusätzlichen Zuschuss. Das war irgendwie so, hab nicht viel Geld zu Hause, können wir da was machen? Da stellt man dann formlosen Antrag und dann geht das. Und wir hatten unlängst auch mal so eine Fortbildungsveranstaltung mit einem externen Referenten. Auch sowas wird dann vom Förderverein gemacht. Also es ist schon gut, dass es die gibt. Klar. Mhm. Ja.
Genau, das heißt, der Förderverein stellt finanzielle Mittel bereit, die er durch Mitgliedsbeiträge oder Spenden erwirtschaftet und unterstützt dann eben die Schule ideell, aber auch materiell und ideell ja zum Beispiel auch durch Informationen und Werbung auch für das Amt.
Ja, genau. Und übrigens sind viele der Mitglieder im Förderverein ehemalige Schülerinnen und Schüler. Und wo ich dich gerade sehe, also du bist natürlich herzlich eingeladen. Ich habe gehört, du hast es dir ausgedruckt.
Ich habe mir in der Vorbereitung die Beitrittserklärung ausgedruckt, weil ich tatsächlich eigentlich schon seit ich am Abendgymnasium war, und jetzt dürfen wir eigentlich fast nicht sagen wann, aber ich habe ja 2013 Abitur gemacht am Abendgymnasium, also schon eine Zeit lang her, und ich war relativ regelmäßiger Besucher immer des Sommerfestes, auch um die neuen Leute kennenzulernen und die aktuellen, die irgendwie da fleißig und im Stress sind und so weiter, aber auch um eben ehemalige zu treffen und ehemalige LehrerInnen. Und ich habe mir das schon lange vorgenommen, aber ja, genau, das sowas schiebt man immer, aber jetzt habe ich es mir fest vorgenommen. Genau. Und was mir einfällt, weil du gerade gesagt hast, externe ReferentInnen, wir hatten damals jemand vom Amerika-Haus in München, der dann so aktuelle Entwicklungen und immer wieder lustig dargestellt hat, immer mit Beispielen aus den Simpsons. Ach, so, cool. Jetzt muss man die Simpsons natürlich mögen, damit einem das halbwegs Spaß macht, aber es war, glaube ich, auch so ein ganz zugänglicher Vortrag. Ich erinnere mich jetzt bloß nicht mehr ans Thema, aber ich weiß, das ging irgendwie um amerikanische Politik und so weiter. Genau deswegen so grob, aber das genaue Thema kenne ich eben nicht mehr. Und das ist natürlich schon cool, dass dann eben sowas auch ermöglicht wird. Habe ich irgendwas vergessen zum Thema Abendgymnasium, was dir einfällt, zum Förderverein? Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, weil sonst würde ich dich gleich noch mit den Abschlussfragen quälen.
Ich glaube nicht, dass diese Fragen quälend sind.
Umso besser.
Ja, also zum Abendgymnasium denke ich, ist alles gesagt. Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Wir haben auch Infoabende. Das würde ich vielleicht noch an der Stelle sagen.
Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu meinen Abschlussfragen. Nämlich, wenn jetzt HörerInnen dabei sind, die sagen, boah, das klingt ganz interessant und jetzt habe ich schon irgendwie auf die Webseite geschaut und so weiter. Welche Tipps hast du denn vielleicht für Interessierte?
Zum Infoabend kommen. Also, wenn man sich's einrichten kann, kommt man einfach vorbei. Wenn man eine halbe Stunde zu spät ist, ist auch kein Thema. Da trifft man uns. Also, es sind immer ein paar Lehrkräfte dabei, es sind immer die Schulleitung dabei. Es kommen oft auch ehemalige Schülerinnen und Schüler und die SMV sagt was. Du warst doch beim letzten Infoabend auch dabei als ehemaliger.
Ja, wurde angefragt und dann bin ich natürlich gerne gekommen.
Und das ist auch gut gelaufen. Da waren, glaube ich, auch, also sicher 20, 30 Leute oder so da, ne?
Also vor allem den Raum nicht, der war ja riesig.
Ja, den nutzen wir auch für die Abiturprüfung. Der ist eigentlich ganz cool, vor allem ist ja sehr nahegelegen, also quasi einfach eins weiter von den Klassenzimmern. Ja, genau. Nee, beim Infoabend kann man sich alles mal anschauen, kann auch das Haus sich anschauen, kann auch mal so ein paar Bücher in die Hand nehmen. Also ich nehme immer mein Lateinbuch mit zum Vorzeigen. Und beim Infoabend machen wir meistens, wenn es untergeht, auch so, dass ich oder eine andere Lateinlehrkraft und irgendeine französische Lehrkraft kommen, meistens die Frau Weiß, und die Fächer vorstellen und damit die Entscheidung, ob man jetzt Latein oder Französisch nehmen will, ein bisschen erleichtert. Ja. Genau, ansonsten auf unserer Homepage ist es recht ausführlich beschrieben, welche formalen Unterlagen man so Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnis irgendwie, die man da in Kopie reinschickt und genau, dann macht man diese Aufnahme und dann ist man bei uns Schüler.
Dann ist man Schüler. Welchen Tipp hast du denn für die Studierenden und vor allem, wie hält man denn möglichst bis zum Abitur durch?
Also der Haupttipp von mir ist der Appell an eine gute Klassengemeinschaft. Du hast eben erwähnt, dass du mit manchen Mitschülerinnen und Mitschülern immer noch Kontakt hältst. Das ist nicht selten. Und dass die bis zum Abitur durchkommen, sich auch genau auf das, nämlich auf eine gute Klassengemeinschaft, da verlassen können, ist auch, würde ich sagen, ein typisches Merkmal. Denn an irgendeinem Punkt, früher oder später, kommt jeder irgendwann mal zu der Frage, warum tue ich mir das eigentlich an, ne? Gehe ich jetzt hier, seit 6 Uhr bin ich auf den Beinen, habe den ganzen Tag gearbeitet, war schon ein Scheißtag in der Arbeit und jetzt noch ein Scheißtag in der Schule. Und dann kommt hier der blöde Wagner mit seiner quadratischen Gleichung daher. Was soll das, ne? Also früher oder später kommt man an den Punkt zu sagen, warum eigentlich? Und die Antwort, die man dann parat haben sollte, ist, ja, weil ich sonst die Sophia nicht mehr sehe jeden Tag. Weil ich sonst den Jochen mit seinen lustigen Gags hier oder sowas nicht mehr jeden Tag sehe. Also bildet eine gute Klassengemeinschaft, weil das euch in dem Moment das Argument gibt, okay, na gut, ich komme morgen nochmal rein. Und vielleicht ist am nächsten Tag dann eine richtig geile Geschichtsstunde und du sagst, boah, dafür endlich weiß ich, was dieser Bismarck eigentlich wollte. Und also es geht darum, der Schule und den Mitschülern und den Lehrkräften die Chance zu geben, einen da immer mal wieder zu begeistern. Und dann füllt man so seinen Motivationsakku auch wieder auf. Und nochmal, wenn man halt wirklich mal einen scheiß Tag hat und dann nicht kommt, ist auch nichts verloren.
Und jetzt, bevor ich zu den zwei Standardfragen komme, habe ich noch eine. Ich will es nämlich jetzt wissen, die Wahrheit über das Lehrerzimmer. Was passiert da wirklich? Und gibt es im Lehrerzimmer irgendwelche geheimen Rituale oder Insider-Witze, die du mit uns teilen kannst?
Also, im Lehrerzimmer reden wir nur über den Martin und seine Mathearbeit. Nee, es stimmt schon, dass sich Lehrkräfte über Schülerinnen und Schüler austauschen. Aber das hat, also man darf jetzt sich nicht vorstellen, wir lästern irgendwie über die. Ist auch nicht so, dass ich je gehört habe, hast du die Frisur oder das Kleid oder sowas gesehen. Sondern es geht darum, dass wir als Klassenteam, also als alle Lehrkräfte einer Klasse, irgendwie kooperieren, in unserem gemeinsamen Ansinnen einen Bildungserfolg sicherzustellen. Und wenn man halt feststellt, zum Beispiel, dass in Mathe eine Arbeit atypisch schwach bearbeitet wurde. Also zum Beispiel Erstschulaufgabe 2, Zweitschulaufgabe 3, Drittschulaufgabe 5. Das ist zum Beispiel ein Zeichen, wo man sagt, oh, jetzt frage ich mal in Englisch nach, ob es da auch was war. und dass man darauf reagieren kann und so. Ja, deswegen redet man über sowas. Ja, oder ein paar andere Sachen. Also uns Lehrkräften fallen so bestimmte Sachen auf, wenn Schüler zum Beispiel bestimmte Aufgabenstellungen immer missverstehen. Ne? Dass man da einfach mal sagt, okay, ich nehme mir einfach mal eine Stunde oder nehme den Schüler einfach mal beiseite nach der Schule oder in der Pause und sagt dem, hier ist der Zettel. Schaut mir mal bitte an, was Aufgabenstellungen bedeuten. Beschreibe ist nicht das gleiche wie erläutere und begründe ist nicht das gleiche wie zeichne. Ne? Und also solche Sachen besprechen wir schon. Oder manche Schülerinnen, manche Schüler haben bestimmte individuelle Besonderheiten. Also zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche, die dem Deutschlehrer sofort auffällt. Und dann sagt der Mathelehrer mir zum Beispiel, der keine Ahnung hat von dem Zeugs, hör mal, der kriegt das einfach nicht gelesen, deine Aufgabenstellung. Vor allem, da war doch in Mathe jetzt wieder so 3 Zeilen Angabe über irgendeine Zerfallsreihe oder was. Gib dir noch mehr Zeit oder druckst dem auf Schriftgröße 20 aus oder was auch immer. Ne? Und sowas sind schon hilfreiche Tipps, wie wir die Schüler individuell besser betreuen können. Ja. Also insofern, ja, wir reden über Schülerinnen und Schüler. Aber immer vor dem Hintergrund, dass wir ein gemeinsames Interesse am Bildungserfolg haben. Ja, ansonsten, also gerade in dem Kollegium habe ich auch wirklich gute Freunde, Freundinnen. Das heißt, ich rede mit denen halt genau das, was ich auch sonst mit Freunden rede. Wir reden über die Familien, wir reden über, wie geht's dir so, bist du wieder gesund, was machst du in den Ferien? Also diese Sachen reden wir natürlich auch im Lehrkräftezimmer. Und ein Special in unserem Lehrkräftezimmer, das liegt an so ein paar lieben Kolleginnen und Kollegen, ist, dass wir eigentlich ständig am Essen sind. Das liegt auch daran, dass wir halt abends in der Schule sind. Also es gibt auch immer wieder das Gespräch, wann isst du eigentlich zu Abend? Also 16 Uhr vor der Schule oder 22 Uhr nach der Schule? Oder machst du dir ein Brot und nimmst es mit und isst es in der Pause oder während dem Unterricht oder so? Also das ist schon ein Gesprächsthema und also meistens stehen da irgendwelche Sachen. Ja, meistens Süßigkeiten.
Sehr gut. Ja. Ja, ich hatte tatsächlich früher immer Brotzeit dann dabei. Also mittags ganz normal gegessen, entweder in der Arbeit oder irgendwo halt so ein Mittagstisch oder so oder Kantine. Und abends hatte ich eine Brotzeit dabei und dann habe ich die halt während des Unterrichts danach, wie auch immer, in den Pausen aufgeputzt.
Ja, ich habe einen kurzen Heimweg, ich meistens echt so um 9:30, 10 zu Hause und esse dann noch.
Okay.
Ja, weiß auch,
bist du dann noch länger wach, oder?
Ja, also ich bin eigentlich so bis 0 Uhr immer wach.
Okay.
Mhm. Habe aber jetzt in der Vergangenheit auch mal Schwierigkeiten gehabt, also ich dann schlecht geschlafen habe oder sowas, wenn ich um 11 noch gegessen habe. Und hab's jetzt zur Zeit eher so, dass ich vor der Schule was esse. Ja, dann esse ich da nochmal so, also ein richtiges Hauptgericht, so um 16, 17 Uhr. Und abends dann nichts mehr oder nur noch so ein Joghurt oder so. Aber es ist, ich probiere da so rum, was auch klappt. Es ist schon schön, also bin schon immer ein Fan vom Essen gehen. Ich finde das so cool und geht ja unter der Woche dann eben gar nicht. Und in Corona ging es ja auch nicht. Das heißt, wir haben uns dann so ein bisschen auf Essen bestellen noch umgestellt. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel nach der 4. frei habe und also 20.20 Uhr und dann nach Hause fahre, bin ich spätestens 21 Uhr zu Hause, dann bestellt man noch was und dann kann man nochmal sich richtig schön hinsetzen und was Schönes essen. Ja. Das ist schon ein Teil von Lebensqualität für mich, ein richtig schönes Essen dann noch zu haben.
Mhm. Wie ist das jetzt eigentlich? Deine Kinder sind ja, glaube ich, noch nicht im Schulalter.
So ist es, ja.
Genau, aber wenn sie ins Schulalter kommen, ist das eher Vorteil, dass du quasi abends in der Schule bist oder wäre es besser, wenn du dann quasi tagsüber in der Schule wärst? Weil die brauchen ja dann auch irgendwie Betreuung dann wahrscheinlich am späten Nachmittag.
Ja, also es ist eigentlich ganz gut, dass meine Partnerin tagsüber arbeitet und nicht abends, so ist halt immer jemand da, um sich um die Kinder zu kümmern. Und ja, also insofern war es noch nie von Nachteil, dass ich abends in der Schule bin. Ja, also
und ich das ändert dann quasi in der Schulzeit.
Ich glaube aber auch nicht, dass es sich ändert, wenn das Kind jetzt Schulkind ist. Also ja, nee, ich bin ja auch der Ansicht, also klar, man unterstützt sein Kind nach Möglichkeiten, wenn das Kind Hausaufgaben und so macht. Aber letztlich ist es schon so ein Zeichen auch von Bildung und von Selbstständigkeit, dass sich das Kind dann nach Möglichkeit ablöst von der Unterstützung von den Eltern. Ist übrigens auch so gedacht, also ich bin ja aus dem Bildungsbereich, es ist schon so gedacht, dass das Kind Hausaufgaben kriegt, die es alleine bewerkstelligen kann und dass nicht ständig irgendwelche Eltern und Nachhilfelehrer vonnöten sind. Also das Bildungssystem ist schon nicht so gedacht, dass eine Notwendigkeit von Nachhilfelehrkräften und sowas da ist. Hm.
Gut, danke. So, die vorletzte Frage. Was ist dein Lieblingsort in München und warum?
Ja, die Frage hattest du angekündigt und erst heute Morgen ist mir wieder eingefallen, dass ich mir Gedanken machen wollte.
Den ersten Gast im Podcast habe ich mich damit überrascht und ich habe mir gedacht, aber vielleicht wird ja die Antwort noch viel schöner, wenn man eben die Zeit hat, eben sich darauf vorzubereiten, weil vielleicht entdecken wir ja dann gemeinsam mit den HörerInnen zusammen ein Juwel, das vielleicht noch nicht allen bekannt ist. Jetzt bin ich gespannt.
Dann kann ich damit nicht dienen, denn wenn du mich persönlich fragst, was ist mein Lieblingsort in München, sage ich bei mir zu Hause.
Ah, okay.
Weil ich einfach ein Mensch bin, der total gern zu Hause ist. Und ich habe auch eigentlich ganz gern mal meine Ruhe und mache dann die Zimmertür zu. Aber wo ich mich gerne aufhalte, ist im Wald. Ich wohne am Stadtrand und da ist es sehr nah zum Wald. Es gibt ja auch in München so Waldstücke oder waldähnliche Sachen. Ich bin ja schon mein ganzes Leben in München oder im Münchner Umland gewesen und finde das auch der schönste Ort der Welt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich wäre so gerne in irgendeiner anderen Stadt. Ich bin auch nicht unbedingt ein Reisegern. Also ich mache auch keinen Urlaub einfach daheim und kenne halt sehr viele schöne Ecken in München. Ja, also jetzt da eine zu nennen, wo ich sage, das ist einfach die schönste. Dafür gibt's so viele. Da kannst du in englischen Garten dich an See setzen, da kannst du dich in den Biergarten setzen, Menterschweige zum Beispiel oder Kugleralm, ist nicht in München, aber nahe. Kannst auch nicht in München, aber kannst in der Ludwigshöhe in den Sonnenaufgang anschauen. Ist immer top. Also es gibt viele schöne Sachen. Kannst du an Feringersee zum Baden gehen oder an Deininger Weiher. Also sind schon schöne Flecken in München. Und weil wir ja in Riemen gerade sind, also wo früher der Flughafen war, was jetzt ein Park ist, das finde ich zum Beispiel sehr gelungen. Also im Riemer See bin ich total gern baden. Das ist ja so beliebt, dass das an heißen Tagen richtig überfüllt ist, habe ich festgestellt. Aber man kann da im Riemer See irgendwo sitzen und Picknick machen und also es gibt sehr, sehr viele schöne Ecken. Ein paar habe ich jetzt genannt.
Genau. Und nachdem du den Riemer See erwähnt hast, da ist es ja auch so, der ist dann vielleicht am Nachmittag und am Wochenende mal ein bisschen voller. Mhm. Aber tatsächlich, nachdem du ja auch Tagesfreizeit hast, ist er unter der Woche, ist er selbst an den heißesten Tagen, auch mittags und vormittags. Da findet man locker ein Plätzchen, sogar sehr viel.
Dann weiß ich, wann ich kommen muss.
Er ist schön erfrischend. Mhm. Genau, und die letzte Frage ist, was fehlt in München? Und du hattest jetzt bei der vorherigen Antwort ja viel auf die Stadt bezogen, aber ich habe auch damals, als ich quasi mir die Gedanken zum Podcast gemacht habe, für mich spielt ja München auch eine zentrale Rolle. Also ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich lebe eigentlich schon immer in der Stadt München. Der Landkreis gehört, ist natürlich so, da gibt es eine Verwaltungsgrenze, sage ich jetzt mal, aber natürlich ist es auch alles sehr eng. Manchmal kriegt man es gar nicht richtig mit, außer mit den Ortsschildern, ist man jetzt noch in München oder ist man eigentlich schon im Landkreis und so. Deswegen, ich würde sagen, das ist schon recht zusammengewachsen insgesamt, der Großraum München. Deswegen gerne auch darüber hinaus, über die Stadtgrenze hinaus. Was fehlt in München und Umgebung? Mhm.
Also mein erster Impuls ist zu sagen, eine noch besser ausgebaute Fahrradinfrastruktur. Ich stehe auch ein bisschen unter dem Gedanken an. Ich habe gestern mit einem Polizisten gesprochen über eine bestimmte sehr, sehr kritische Engstelle und da wurden ganz viele Fahrradfahrer mit Ordnungsgeldern belegt, weil sie auf dem Gehweg fahren. Und ich habe gesagt, die fahren doch alle nur auf dem Gehweg, weil sie hier nicht auf der Fahrbahn fahren können. Und die Aussage war, ja, hier auf dem Fahrbahnbereich können wir halt die Geschwindigkeit nicht messen, weil also die ist irgendwie zu kurz für die Laserpistole und kein Platz, um so ein Dings hinzustellen. Da habe ich gesagt, hey, die fahren hier 70, ja, es ist lebensgefährlich, da als Fahrradfahrer zu fahren. Ja, das können wir aber nicht machen. Also das können wir auch nicht messen. Das, ne? Und ich sehe auch gerade an diesen Engstellen, an diesen sehr, sehr engen Gassen und auch Häuserschluchten da in der Innenstadt, das große Problem, dass wenn keine Fahrradstreifen oder Fahrradwege in ausreichender Breite vorhanden sind, dass man auf der Fahrbahn fahren muss, und das ärgert die Autofahrer, glaube ich, am meisten, die Fahrradfahrer auch, ist gefährlich. Ich habe ja manchmal Kinderanhänger hinten dran und alles, dann bist du nochmal breiter. Und das bedeutet dann, dass du quasi nicht mehr überholt werden kannst, weil es gibt ja 150 Zentimeter Mindestabstand. Mit anderen Worten, dann halten die einfach diesen Abstand nicht ein und fahren 30 Zentimeter neben dir am, am Lenker vorbei. Also da sehe ich zum Beispiel so ein Problem. Überhaupt fehlt München so ein bisschen die, die Gesamtstrategie, so eine ein Blick in eine postfossile Zukunft, in eine Mobilität, wo nicht das Auto im, im Zentrum steht. Das ist hier in Riem zum Beispiel relativ gut geglückt, finde ich, auch mit der U-Bahn-Anbindung, mit den Bussen und allem. Aber da bräuchte man so eine erstens einheitliche Strategie und zweitens so eine große Vision, so ein okay, wir wollen das irgendwie machen, wir wollen dies oder das oder jenes, ob es jetzt ein Transrapid ist, ob es jetzt ein U-Bahn-Ausbau ist, ob es jetzt eine andere Städte, nicht in Deutschland verbreitet, aber andere Städte haben zum Beispiel Seilbahnen über den Straßen, eigentlich ein total gutes mit Strom, also mit regenerative Energie laufendes Verkehrsmittel. Naja, also da fehlt mir so ein bisschen die die Vision. Und weil du jetzt gefragt hast, was fehlt so in München noch allgemein? München ist ja, glaube ich, eine, was Wohnraum anbetrifft, eine der teuersten Städte. Ich glaube, die teuerste sogar. Das ist jetzt nichts, was München lösen kann. Hier wird ja auch ganz viel gebaut, aber könnte natürlich immer noch mehr sein, sage ich mal. Und ich glaube, noch mehr bezahlbaren Wohnraum bräuchten wir in München und in der Umgebung.
Ist es auch ein Thema, das du bei deinen Studierenden mitbekommst, dass das ein Problem ist?
Das Wohnraumthema kriege ich mit bei den, also ich kriege vor allem immer mit das Thema mit Mangel an Kinderbetreuungsplätzen. Also auch da könnte man natürlich noch mehr, wobei, also ich glaube rein statistisch, also die Zahlen sind, glaube ich, besser als anderswo in München mit Kinderbetreuung, das ist schon ganz gut, aber klar, man könnte immer noch mehr, man könnte immer noch mehr machen. Und ich sag mal, jede Person, die daheim bleibt und arbeiten würde, aber nicht kann, weil das Kind nicht betreut wird, ist eine Person zu viel. Deswegen, ja. Aber also ich krieg, glaube ich, mehr mit Kinderbetreuungsplätzen Probleme damit als mit Wohnraumschwierigkeiten. Okay.
Gut, aber wir haben zumindest drei Themen gekriegt noch. Die Fahrradinfrastruktur, Wohnraum und auch die Kinderbetreuungsplätze. Genau das so als quasi kleiner Ausklang aus unserem Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du mit mir über diese tolle Institution, die ich ja auch schon von innen sehen durfte, des Städtischen Abendgymnasiums für Berufstätige München eben gesprochen hast und auch sprechen durftest. Und vielen Dank dafür. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank dir, Martin.
So, und das war schon wieder für heute. Alle Informationen zum Podcast München & Co. und zur heutigen Folge findet ihr unter muck.insohr.de, also muc.insohr.de. Und schreibt uns gerne eine Mail an muck@insohr.de mit euren Beiträgen und Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.